wunderschönen guten Tag und willkommen zu Trekkipedia. Hallo Tanja.
Hallo Peter, wie geht's dir?
Ja, super, ne? Es ist Wochenende, man kann die Füße schön hochlegen und wenn es nicht regnet, braucht man nicht mal einen Regenschirm. Alles super, ne? Aber heute werden wir mal, haben wir Feedback, das wir mal angehen müssen? Ich glaube, da war nicht allzu viel, ne?
Na doch, es war einiges, aber wir müssen jetzt nichts irgendwie, glaube ich, groß besprechen. Also aber nur vielen, vielen Dank für euer tolles Feedback.
Dankeschön.
Wir hatten mit Julian ja über Bildung in Star Trek gesprochen. Das kam sehr gut bei euch an. Er dankt auch. Und dann waren wir ja noch im Raumschiff Eberswalde. Auch vielen Dank für das, also für das Feedback zu unserer Logbuchfolge und zu all dem, was wir dort erlebt haben und was man dort zum Beispiel auch im virtuellen Museum sehen kann, beziehungsweise auch beziehungsweise auch im Podcast bei Planet Trek FM hören kann. Da gab es auch total liebes Feedback und so weiter. Und vielen, vielen Dank auch dafür.
Ja.
Und natürlich sei hier an der Stelle nochmal gesagt, besucht das Raumschiff Eberswalde virtuell. Es gibt zwei Versionen des virtuellen Museums, also einmal mit ganz, ganz vielen Datenpunkten zu den ganzen Objekten, die dort ausgestellt sind. Und dann das andere
das
neue, das 1701A. Naja, besser weiß ich nicht unbedingt, aber auf jeden Fall nochmal ein anderer Blick aufs Museum, in dem wir zum Beispiel, war ja auch viele Podcast-KollegInnen dort an Ausstellungsobjekten stehen und dazu etwas sagen.
Genau, ja, also schön, also wirklich, ich bin immer noch ganz geflasht. Es war echt ein tolles Erlebnis. Unser heutiges Thema werden die Schilde sein und da habe ich jetzt auch in unserem Vorgespräch festgestellt, wie falsch ich lag und was es noch alles zu lernen gibt.
Ja, oder wir lernen jetzt dann im Nachgang zur Folge noch ganz viel von euch, weil wir es nicht so richtig geblickt haben. Wir gucken heute einfach mal, was da so gezeigt wird zum Thema Schilde in Star Trek genau. Vielleicht vorher entschuldige ich mich schon mal, dass ich manchmal vielleicht das Schild sage, weil das heißt eigentlich der Schild, oder? Es ist ja nicht das Klingelschild, sondern es ist der Schild, also die Schutzwaffe ja quasi, ne? Ja. Also quasi daherkommt als, ja, wie traditionelle Handschilder in der direkten Abwehr im Zweikampf oder so, ne? Wir sprachen vorhin Handschilden wie bei römischen Legionären oder, ne? Genau, also da habe ich immer so wirklich solche
Turmschilde
vor Augen, genau. Und so Ähnliches sehen wir auch in Star Trek und ansonsten haben wir auch so diese runden Schilde, ne, die man so was von Mittelaltermärkten vielleicht kennt oder Gladiatorenschilde, sowas, ne, das sehen wir manchmal in Star Trek auch in den Kulissen, an der Wand hängt oder greift sich mal schnell jemand was, tatsächlich vielleicht sogar ein richtiges Schild, um sich mal eben zu schützen. Und auch von diesem Bild quasi kommt ja wahrscheinlich der Ausruf, Schilde hoch.
Ja, genau. Also die Phalanx, diese römische Struktur, diese Legionseinheit, die, ich sag jetzt mal, sich einigelt. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich historisch so korrekt ist, aber die wirklich ihre Schilde so zusammenstellt. Ja, ich glaube schon, aber ich weiß es nicht, ne? Die ihre Schilde so zusammenstellt, dass die ein Igel sind, die Speere zeigen nach außen und es ist quasi eine Wand zu sehen, wo kein Pfeil oder kein Schwert mehr durchkommt.
Und auch ein Dach, ne? Die rundherum und oben, ne? Und alles wird geschützt, wie so eine Schildkröte sind sie unterwegs.
Genau. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass der Befehlshaber da sagt, Schilde hoch.
Daher kommt es, genau.
Ich glaube auch. Und man darf halt auch nicht vergessen, weil man hat so das Gefühl, das ist so ganz archaisch. Die Schilde werden auch heute noch von der Polizei, so in Spezialeinheiten verwendet. Ja, also mit so einem kleinen Sichtfeld. Aber man kann sich tatsächlich gegen Projektile schützen oder eben auch gegen Stichwaffen. Also, es ist nicht nur rein archaisch, aber sicherlich sehr militaristisch und es ist zum Kampf geeignet. Aber ich habe auch, was Star Trek anbelangt, eine merkwürdige Vorstellung von Schilden gehabt. Und die Bezeichnungen, da gibt es ja so einige Bezeichnungen, beispielsweise Deflektor. Das ist natürlich ein Schild, nicht wahr?
Ja, aber lass uns da gleich drauf gucken. Also bleiben wir nochmal ganz kurz bei dieser Art von diese Turmschilde zum Beispiel, weil die sehen wir in Star Trek so auch zum Beispiel in Star Trek 5 gesehen. als die Sicherheitsoffiziere da Nimbus 3 befreien wollen, also beziehungsweise hier die Stadt Paradise City einnehmen wollen. Und da sieht man vorher im Shuttle, wie ein Offizier so ein, ja, ein, ich sag mal, ein bisschen transparentes Material so aufrollt und einpackt und dann auf dem Planeten oder in der Stadt sieht man dann, wie er eben das so festhält, wie so ein, wie wir eben drüber gesprochen haben, wie so ein Turmschild oder wie das heute bei der Polizei eben dann vielleicht so bei Großdemonstrationen oder irgendwelchen anderen schwierigen Situationen genutzt wird, ne? Genauso wird es da auch gehalten. Und ich finde das so eindrücklich, wenn man bedenkt, dass das ja eigentlich schon zu einer Zeit gedreht wurde, als es TNG schon gab. Will heißen, als wir schon gesehen haben, wie sie da im Piloten auf einen fremden Planeten runterbeamen, in so einem, ich sag immer, Ausgehschlafanzug, ne? Also keine Möglichkeit, da noch groß was zu verstecken. Da hat niemand irgendwie einen Colt im Hosenbund, ne? Da ist auch kein Platz für sowas. Im wahrsten Sinne, da gibt's keinen Hosenbund. Das ist ein Einteiler. Da ist kaum Platz für irgendwas, also kaum schon für den eigenen Körper. Vielleicht hätte jemand noch ein Messer irgendwie im Stiefel, aber mehr Optionen gibt's nicht. Und wenn man dann eine Waffe mitnimmt, dann ist das quasi so ein elektrischer Autoschlüssel, großer Phaser, ne? Also das ist wirklich ein ganz anderes Auftreten, ne? Die kommen da ohne Hemd und Kragen, ne? Ohne Hosenbund und ohne Möglichkeiten, Jacken etc., um irgendwas zu verstecken. Wir haben nichts zu verstecken. Wir kommen in Frieden und wir gehen davon aus, ihr auch, ne? Wir begegnen uns auf eine ganz andere Art und Weise. Wie man das jetzt hier zum Beispiel im Jahrhundert vorher in Star Trek 5 inszeniert hat. Natürlich gehen die in eine Situation, wo schon Geiseln genommen wurden, ist eine ganz andere Ausgangslage, aber ich finde das schon so eindrücklich, ne, was für eine andere Grundstimmung uns in TNG hier schon so präsentiert wird, im Gegensatz zu den Filmen, die eben nach TOS gelaufen sind.
Genau, ne? Wo diese dicken Kragen da waren und wo man halt wirklich viel Kleidung hatte, haben wir jetzt fast schon Nacktheit.
Und ein Phaserhalfter und, ne? Genau. Klar, bei TNG kommt so nach und nach auch irgendwie noch das ein oder andere, ne? Phaser werden noch mal ein bisschen größer. Später gibt's auch Phaser-Gewehre, ne? Kann man auch so ein bisschen drüber lächeln, warum Lower Decks an der passenden Stelle macht da ja auch so seinen Spruch drüber. Ne? Also ist nur unpraktisch, musst du mit zwei Händen halten, wozu?
ja, gut, okay. Aber ja, in der Tat, ein Mensch hat halt nur zwei Hände und in der einen kann er halt einen Scanner, einen
Tricorder oder so.
Einen Tricorder halten. Und in der anderen Hand eben den Phaser, was ja schon hart genug ist, das muss man sagen. Das ist ja schon eine starke Waffe. Ne?
Oder eben nichts und eben nichts. Zum Händeschütteln oder lebelang und einen Friedengruß oder wie auch immer so.
Richtig.
Oder? Genau. Ja. Genau. Aber ne, das fand ich interessant, dass man hier eben in Star Trek 5 eben auch so ein Turmschild einmal präsentiert hat.
Ein zusammenrollbares Turmschild.
Das auch noch.
Coole Technik, ne? Also. Ja. Da geht einiges. Also in der Zukunft, da lässt sich noch ein bisschen was machen. Also wenn man seinen Koffer quasi so zusammenrollen könnte, ne, wenn er aus diesem Material besteht, dann hat man auch weniger Gepäck. Aber das hat Star Trek sowieso ganz anders gelöst.
Aber ja, das lösen sie nochmal ganz anders. Stimmt. Genau. Also aber so in meinem Kopf quasi denke ich immer, das ist wie vielleicht an Regenschirm, da wird dann noch so ein Knöpfchen gedrückt und dann ist das Ding aufgespannt oder so. Genau. So denke ich mir das immer. Denn als wir dann sehen, dass einer getroffen wird, also ein Offizier wird getroffen und fällt hin und lässt natürlich auch den Schild fallen und der bleibt dann halt auch so in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal, einfach aufgespannt, ne, geformt, genau, ja. Ja, spannend, okay, also so viel dazu. Und du hast eben schon angemerkt, dann Schiffe. Ja, wie ist denn das bei Schiffen? Weißt du, großen Objekten?
Ja, wir haben da viele Arten von Schilden identifizieren können, aber fangen wir mal zeitlich relativ weit vorne an. Und im Grunde trifft das Wort Schild auf diese Art von Schutz- oder Verteidigungssystem gar nicht richtig zu. Und zwar sprechen wir hier von der Verteidigungseinheit der NX-01 und das ist die Hüllenpolarisation. Mhm. Vom Gefühl her ist das halt auch so, also es ist die Verteidigungseinheit der NX-01 und damit für mich absolut stellvertretend und naja, vom Zweck her gleichbestimmt wie Schilde auf beispielsweise der 1701 E oder wo auch immer. Also da kann man noch relativ weit in die Zukunft gehen. Funktionsweise ist halt identisch also der Schutz ist da, aber die Funktionsweise also innerhalb des Schiffes ist natürlich komplett anders. Polarisation, was könnte das denn heißen? Da habe ich halt selbst halt ganz, ganz lange an mir oder mit mir gerungen. Wir kennen den Pluspol und den Minuspol. Ist es also eine Spannung, die da anlegt?
Ja, denke ich schon. Ja, oder auch so eine Magnetisierung haben wir, glaube ich, teilweise auch, ne? Dass man, wenn der Traktorstrahl versucht, einen zu fassen, dass man dann darüber dann losgelassen wird oder eben nicht mehr greifbar wird, ne?
Ja. Ja, gut, bei der NX-01, ich weiß gar nicht, ob die anderen Spezies auch Traktorstrahlen hatten. Ich glaube schon, ja, die hatten dort, da gab es Traktorstrahlen, ja klar.
Aber, gab es, aber die NX-01 selbst hat nur Greifarme,
genau,
ne?
Richtig. Ja, natürlich könnte man sich dann darüber wehren, aber ich glaube, es war halt.
Also so war es einmal erfolgreich, ne, dass sie sich einem Traktorstrahl entwunden haben, sag ich mal so, ne? Genau. Aber ansonsten, ja, also es ist halt die Möglichkeit, die sie haben, und dann haben sie da irgendwie die Hülle polarisiert. Wir werden viele solche schönen Wörter heute wieder benutzen.
Ja, genau. Also es wird uns nicht wirklich richtig gut erklärt, was diese Hüllenpolarisation ist. Aber wir können echt froh sein, dass es hier an dieser Stelle noch so einfach ist, denn jetzt wird's gleich richtig, richtig kompliziert. Wir versuchen das jetzt auf ein Minimum der Komplexität zu halten, denn es ist ziemlich viel Technobabble, worüber wir gerade gesprochen und ein bisschen gelacht haben.
Ja, jetzt müssen wir auch ehrlich sein. Wir wissen es halt auch einfach nicht besser, weil du sagst ein Minimum von Komplexität. Wir wissen es einfach auch nicht.
Ich wollte unsere siehst du, nicht mal das kann ich richtig aussprechen. Also ich wollte jetzt so tun, als wenn wir echt
hochstapeln.
Ja, ganz, ganz weit oben. Nein, genau. Natürlich, klar. Ich werde es nicht verstehen können. Und das kam in unserem Gespräch jetzt auch ziemlich klar raus. Und
aber vielleicht lass uns mal anfangen, bevor wir uns hier noch weiter rausreden. Ich kann wenigstens noch mich so weit rausreden, dass du die Folge vorbereitet hast und ich ganz viel nicht gemacht habe diesmal. Ich bin gespannt, wie es wird. Also ich habe viele Momente, wo ich denke, da hätte man jetzt noch in Folge X, Y und Z und noch drei andere hätte man recherchieren müssen, einfach mal reingucken müssen. Habe ich alles diesmal nicht gemacht. Wir gucken mal, wie es wird, ne? Spannend.
Ja, naja, aber
Nee, jetzt fangen wir an, komm.
Ja, nee, aber das, was wir sehen, ist ja eigentlich häufig das, was dann am Ende in meinem Kopf halt entsteht. Ich sehe halt.
Na dann, du hast alles im Kopf. Nee, genau.
Ja, aber
legen wir los.
Also beispielsweise, fangen wir mal, weil der nächste Schritt, das haben wir so besprochen, ist der Deflektor. Für mich war das ganz klar der Schild. Ja, also da war für mich kein Zweifel. Natürlich ist das der Schild, das ist er scheinbar nicht. Der Deflektor scheint die Einheit zu sein, die quasi immer eingeschaltet ist und die normalen Funktionen des Schiffes eigentlich ansonsten nicht beeinträchtigt, wie beispielsweise den Transporter, die Sensoren und so weiter. Und der Deflektor selbst hat nur eine minimale Intensität und dient dazu, bei geringen oder auch bei hohen Geschwindigkeiten das Schiff wie eine Windschutzscheibe den Fahrer vor den Fliegen zwischen den Zähnen schützt. Ist der Deflektor das, was das Schiff vor Mikrometeoriten beispielsweise schützt?
Genau, also der Deflektor ist extrem wichtig bei jeder Geschwindigkeit, Impuls und Warp. Deswegen hat zum Beispiel auch die NX-01 vorne eben in der Nase oder in der Untertasse diese kleine Auskerbung und einen Deflektor. Genau, und ja, also wie du schon gesagt hast, ist quasi die Windschutzscheibe, ne?
Richtig, ja. Also wir können hindurchschauen. Im normalen Flug, sowohl beim Impuls als auch bei Warp, sieht man da eigentlich nichts aufleuchten. Das heißt, wir sehen jetzt keine Kollision oder irgendwas.
Aber naja, gut, also wir können das durchaus kriegen wir das mal zu sehen. Also der Deflektor schützt uns gegen Strahlen und kleinere Objekte, hast du schon gesagt, genau. Und es kann durchaus auch sein, dass leichte Waffen daran schon scheitern. Und es ist dann immer so in Star Trek, wenn dann der Deflektorschild oder ne, so hat man wie so einen parabolförmigen Schild vor der Untertasse. Und dann leuchtet er mal so auf, irgendjemand hat draufgeschossen und alle fragen sich so, was soll denn das? Also das ist so ein bisschen wie wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Kind steht vor einem, beschmeißt einen mit einem Taschentuch und sagt, oh, du bist aber ein Dummi oder so. Und alle denken sich so, ja, okay. Mhm. Also guckt dann immer die Brückencrew, wenn das passiert.
Ja, also, ja klar, also der Deflektor schützt halt vor dem Grundlegenden. Was ich tatsächlich jetzt unterschlagen hatte, was du mit aufgeführt hast, ist natürlich auch Strahlung. Ganz, ganz entscheidend, wenn man sich im All bewegt, natürlich, da ist zum Teil auch H2 harte radioaktive Strahlung oder Röntgenstrahlung unterwegs. Vor denen muss ich die Besatzung natürlich auch schützen. Und so wie ich das verstanden habe, ist der Deflektor eben auch Basis für diesen Schutz. Der ist nicht, nur vorne. Habe ich das richtig verstanden? Der ist halt auch um das ganze Schiff?
Nee. Also ist wirklich vor dem Schiff, um davor quasi wie zu reinigen, um alles wegzudrücken quasi, was da im Weg ist. Und wenn die Sensoren feststellen, dass auf unserer Route quasi irgendein Objekt wäre, das zu groß ist für den Deflektor, dann gibt es eine automatische Kursneuberechnung.
Jetzt fällt mir gerade ein, bei diesen Fahrzeugen, die die Fahrbahn von Schnee befreien, ich glaube, diese Schaufel da vorne dran, die heißt Schild.
Ja.
Was dem natürlich auch, ich meine, wir nennen den jetzt einfach immer Deflektor. denn im Grunde ist es diese Funktion. Ja, okay, ja, nee, ist klar. Jetzt ist es aber auch so, dass wenn der Deflektor tatsächlich nur vorne ist, schützt er natürlich auch nur vor der Strahlung, die sich aufakkumuliert, wenn man sich vorwärts bewegt. Also
beispielsweise bei Warp. Und genau, deswegen ist beim Warp ja auch, also nicht nur wegen der Strahlung, aber auch wegen der Teilchen, ist beim Warp ja wichtig. Wir haben ja gesagt, vor uns wird der Raum geraffelt, wie so eine, ne? Wir haben gesagt, wir versuchen die Rettungsdecke unter den Verletzten, die Verletzte zu legen. Also auf der einen Seite zusammengeraffelt, unten reingequetscht und auf der anderen Seite rausgezogen. Und so haben wir das hier auch. Und damit wir beim Zusammenraffeln dann nicht irgendwie ganz viele Partikelchen irgendwie aufsammeln und die werden wir dann hinten runter durchreißen quasi, dass man dann, keine Ahnung, also ist jetzt ein blödes Bild, passt nicht, aber wenn wir aus der Warpblase kommen, dass wir nicht vor einem Sandsturm stehen, sage ich mal, ja, das muss natürlich alles weggeputzt werden, das wird verdrängt. Und wie das genau passiert, ist das Interessante, da gucken wir gleich drauf, aber lass uns vielleicht erst nochmal kurz gucken, wir können mit der Deflektorschüssel ja noch so einige andere Dinge tun, wir können Strahlen auch selbst produzieren, um dann vielleicht mal eine Subraumspalte zu öffnen oder zu schließen. Der Deflektor wird immer so schön eingesetzt. Und ich finde das auch immer, ehrlich gesagt, sehr, ja, glaubhaft. Ne? Also es ist immer so passend. Also Deflektor, ich finde, der funktioniert irgendwie immer.
Ja, gut. Ja, der ist immer an. Ne? Da sind auch ein paar Systeme. Ja.
Ja, aber ich finde, also ist glaubhaft auch. Ne? Also wenn das so genutzt wird in der Geschichte, lässt es sich gut an, sag ich mal so, ne? Man kann damit auch Energie übertragen. Also irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an wie Bluetooth, oder?
Energieübertragung über Bluetooth? Jetzt wäre ich aber nein, also
okay,
ja.
Okay, es wäre eher Datenübertragung. Ja, gut. Genau. Aber also so kontaktlos laden, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Also man kann damit auch
Induktor,
Energie übertragen.
Okay, Oder Mikrowellenstrahlung aus dem All, die man dann quasi in Energie wieder umwandelt. Das gab es ja auch mal so Energieprojekte.
Ja, nee, ich meine jetzt eher nicht, dass damit was absorbiert wird, sondern dass wir Energie rüberschicken. Ne? Wir wollen irgendwie so ein Weltraumwesen mit Energie versorgen, schicken wir über den Deflektor was rüber. Ne, so. Ganz selten, dass wir mal sehen, dass der Deflektor als Waffe eingesetzt wird. Gegen die Borg wurde es mal versucht und so. Und oder zum Beispiel, die Borg haben ja versucht, über die Deflektorschüssel in Star Trek 8 mit anderen Borg zu kommunizieren, was ja dazu führte, dass Picard und Crew sich der Deflektorschüssel entledigt haben. Ne? Sie haben sie von außen abgekoppelt und ins All entlassen.
Also abgesprengt, ja.
Genau.
Was auch ganz einfach geht, ne? da drückst du das Knöpfchen und dann ist diese Schüssel weg. Das ist nicht der Fall.
Naja, es war schon kompliziert, findest du nicht?
Natürlich. Das war Sarkasmus. Es ist so kompliziert.
Ich habe dein Schild nicht gesehen, Sarkasmus.
Ach so, Das Schild.
Genau.
Weil man da auf der Schüssel selbst rumkraxeln muss, um das eben zu veranlassen. Möglicherweise hat das ja Sinn, ich weiß es nicht. Aber gut, ja, diese Schüssel kann dann
entfernen. Wann will man schon mal seine Deflektorschüssel entfernen? Das ist ja totaler Käse, aber es ist gut, dass man es überhaupt kann.
Ja,
ne? Also,
richtig.
Genau, also wenn es denn mal so kommt. Ja, ansonsten, also wie gesagt, die Deflektorschüssel wird in unterschiedlichsten Situationen sehr unterschiedlich eingesetzt. Im Zweifel, man kann sich immer noch was Tolles ausdenken, beziehungsweise auch andere Spezies nutzen sie, ne? Wie zum Beispiel in Voyager treffen wir irgendwann mal auf die USS Dauntless, also die Fake Dauntless. Mittlerweile gibt es ja auch eine wirkliche Sternflotten USS Dauntless, aber in Prodigy. Aber jetzt hier haben wir eben ein Schiff, das ihnen vorgespielt wird, von der Sternflotte zu sein, was es gar nicht ist. Und das verfügt über einen Slipstream-Antrieb und der wiederum, also der oder der Slipstream selbst, wie auch immer, wird über die Deflektorschüssel erzeugt oder die Energie wird zumindest über die Deflektorschüssel geleitet und so öffnet sich dann irgendwie der Slipstream, mir fehlt ein Wort, Kanal oder so.
Ja, genau.
Genau.
Würde ich auch sagen.
Ja, also ich finde, wie gesagt, es ist einfach der Deflektor, die Deflektorschüssel, allein, dass es Schüssel genannt wird, ne, diese Phalanx, ist irgendwie ein cooles Element.
Ja, aber ja, ich finde es halt schon, es ist ja wie so ein Parabolspiegel und wenn man den halt weiter rumziehen würde, es ist halt schon schüsselförmig. Ne?
Ja, natürlich. Ich finde nur so generell ist so die Darstellung, was man damit alles erzählen kann, schon ganz schön klug ausgedacht. Ne?
Ja. Ja, ja, da läuft viel drüber, das gebe ich zu, ja, das ist, also diese Schüssel, die kann halt ein bisschen was. Ich finde, die Hauptfunktion, der Deflektor, der ist halt dieser Deflektor-Schild, wie er im Deutschen halt auch genannt wird, was ja für mich dann halt auch mal zur Verwirrung geführt hat, der ist unscheinbar, also diese Funktion ist sehr unscheinbar, weil die halt, ja, wie eine Windschutzscheibe eigentlich idealerweise nie zu sehen ist.
Ja. Ja, selten. Also wie gesagt, so parabolförmiges Teil vor der Enterprise jetzt. Also wir denken ja immer so quasi an die Enterprise D, ne? Genau, da sieht man es einfach auch manchmal so aufleuchten, so wenige Kilometer vorm Schiff, irgendwie 2 Kilometer vorm Schiff, um die ganzen Teilchen abzuhalten. Ansonsten gibt es halt den Deflektorstrahl. Das ist quasi ein
Ich fange an.
Ein Gravitonstrahl.
Sehr gut, sehr gut.
Ja.
Ja, was bedeutet erzeugt, das denn?
Ja. Das ist erzeugt durch ein Subraum, durch Subraumfeldspulen, so. Also das ist ja ähnlich so wie beim Warp-Antrieb, haben wir vorhin festgestellt. Ne? Also wenn wir nicht mehr weiter wissen und wenn uns die realen Möglichkeiten verlassen, um diese Geschichte irgendwie zu schreiben, dann kommen wir mit dem Subraum. Und das haben wir hier auch. Mhm. Also die Subraumspulen und etc. Also ist das eine tolle Technik.
Ja, also dahinter steckt halt viel Technobabble. Uns wird auch noch ein bisschen was plausibel erklärt, aber es wird halt sehr viel Blabla drum gemacht, um eben gar nicht auf den Punkt kommen zu müssen, zu erklären, wie es denn funktioniert.
Naja, weil es halt auch nicht wirklich funktioniert. Aber ich finde es interessant, wir haben ja Schocker, wir hätten einfach eine Warnung vor diese Folge setzen müssen. Oh Gott.
Das ist mir total schockiert.
Holy Q. Ja. Okay. Also nochmal hier, wir haben ja quasi Unterstützung durch Physiker, wie zum Beispiel Lawrence M. Krauss. Und in seinem ersten Buch, Die Physik von Star Trek, schreibt er, dass er eigentlich schon bewundert, wie die Autorenschaft mit der Terminologie so umgeht. Also, dass er denen ein gutes Gespür dafür zuschreibt. Denn er sagt, na ja, sie sprechen ja quasi, was Deflektor und Deflektorschilde betrifft, von kohärenten Graviton-Emissionen, die dann da irgendwie auftauchen. Was dann heißt, wenn man davon ausgeht, wenn Gravitonen Partikel sind, die Gravitationskräfte übertragen, dann erzeugen kohärente Gravitonemissionen quasi ein kohärentes Gravitationsfeld. So.
Gravitationsfeld, okay.
Genau, das kennen wir wieder.
Okay, Gravitation, das heißt Schwerkraft. Was hat das denn mit Schilden zu tun?
Also das heißt, das ist quasi das richtige Mittel, um die Raumzeit zu krümmen. Damit leiten wir quasi all diese Partikel und all das, was wir ja quasi vor uns wegdrücken wollen, mit einer Krümmung, also womöglich, so jetzt hier der Physiker, durch eine Krümmung der Raumzeit weg. Ne? Leiten das.
Das heißt, da wird gar nichts bewegt, sondern der Raum wird verändert. Was sich, wie ich finde, halt auch nach einer Warpblase anhört, so wie wir das vorher halt auch gesagt haben, dass man quasi den Raum dann quasi, also beziehungsweise diese Partikel, den Raum, in dem die Partikel sind, um das Schiff herum wegrafft.
Ja, oder einfach, ja, ableitet quasi damit. Also will heißen, auch ein Phaser zum Beispiel, der aufs Schiff gelenkt ist, würde dann halt auch umgelenkt werden.
Und damit habe ich, also da sind wir jetzt an dem Punkt Schilde, ne? Da habe ich ja, aber eine riesige Schwierigkeit. Ich
bin jetzt eigentlich immer noch beim Deflektor.
Immer noch beim Deflektor, genau. Okay.
Und jetzt wäre der Punkt, also das finde ich jetzt hier, ich will es nur zumindest mal sagen, also Herr Kraus sagt jetzt hier, wenn ein Phaser damit auch abgelenkt wird, heißt ja, Licht wird abgelenkt. Und wenn, ich kann Dinge ja nur sehen, weil Licht reflektiert wird. Wenn das Licht aber abgelenkt wird, dann führt es dazu, dass ich von vorne zumindest jetzt hier das Schiff eigentlich auch gar nicht mehr sehen könnte.
Genau, es wäre schwarz.
Was dazu führt, dass das Schiff dann scheinbar getarnt ist und er dann jetzt hier quasi in Tarntechnologie abdriftet und ich dann aus dem Buch jetzt hier auch wieder aussteige, weil das nicht unser Thema ist. Aber das finde ich einen interessanten Punkt, ne? Also das ist jetzt hier sich verwischt mit einem anderen Thema. Aber gut, es ist nicht so. Star Trek zeigt uns das zumindest nicht so, ne? Der Deflektor funktioniert wunderbar, ohne dass das Schiff getarnt ist, ne?
Ja, du sagtest, das, was auftrifft, sei es jetzt ein Strahl oder was auch immer, also sagen wir mal, es muss ja kein Phaserstrahl sein, also das ist, dafür sind die auch nicht da, sondern das ist ein Strahl von einem,
sagen wir mal, Laser, dann wird es abgelenkt, ja, vom Deflektor.
Oder ganz einfach, wirklich Sonnenstrahl, also wirklich, oder harte radioaktive Strahlung von einer Supernova, die in der Nähe stattfindet, dafür sind die ja auch da. Wenn das der Fall wäre, dann würde, also wenn das wirklich nur abgelenkt wäre, dann würde dieser Strahl, wie du auch sagtest, eben Laser, der würde dann ja das Schiff oder dieses Schild ja nicht durchdringen, sondern das Schild, das Schiff umfahren und dahinter fortgesetzt werden. Oder er wird zerstrahlt in alle möglichen Richtungen. Das kann halt auch sein.
Ich weiß nicht, was passiert, wenn man die Raumzeit krümmt.
Ja, ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Müsste ich nochmal ausprobieren. Ist schwierig zu verstehen, glaube ich. Also meiner Meinung nach müsste, wenn tatsächlich das gekrümmt wird und eben nicht, ich sag's mal, die Energie aufgenommen oder assimiliert oder was auch immer wird, dann müsste das eben auch wieder abgestrahlt werden.
Ist die Frage, ja, ob es irgendwohin abgestrahlt wird oder umgelenkt oder irgendwas mit so Prompten. Ich weiß es nicht, ne? Also wir wissen nicht, wir sehen halt immer nur das Beschuss endet, ne, am Deflektorschild oder am tatsächlichen Schild, und womöglich, du willst ja eigentlich auch weitergehen zum richtigen Schild, aber vielleicht hier nochmal so ein bisschen, also jetzt zum Beispiel die Enterprise D, ne, hat ja diese elliptische Deflektorschüssel, ne?
Genau.
Und das ist ein Duranium-Rahmen und noch lustigere Materialien, die dann das Innenleben beschreiben. Ja. Ich glaube, das besparen wir euch. Genau, und zumindest, was ja auch ganz schön war, in Lower Decks haben sie uns ja mal die Deflektorschüssel von hinten gezeigt, denn das war Star Trek uns bisher ja noch schuldig. Ich fand es schon ganz toll, dass wir in Star Trek 8 einmal draußen auf der Schüssel waren.
Ja.
Das war schon toll. Und dann haben wir sie jetzt von innen auch gesehen, weil unsere Lower Decker, Mariner, Tandy und Bäumler da hinten rumgekrabbelt sind, unerlaubterweise. Was halt keiner wusste, weswegen es dann ungemütlich wurde, als sie eingeschaltet wurde. Denn, wie Ransom richtig sagt, Shax hätte am liebsten da irgendwie was beschossen, und dann sagt Ransom, nein, nein, also das sind nur so ein paar Brocken, dafür ist doch der Deflektor da. Genau, dafür ist der Deflektor da, um Dinge eben abzuhalten, vom Schiff wegzudrängen, ne?
Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, warum der Deflektor nochmal angeschaltet werden muss, weil eigentlich sollte der immer an sein.
Ja, jetzt kann man allerdings sagen, irgendwie, ich glaube, es ist immer ein Generator eingeschaltet und womöglich ist vielleicht so ein Mindestmaß angeschaltet. Ich bin mir nicht sicher. Und sie haben nochmal so richtig aufgedreht.
Okay. Ja, die Brocken waren ein bisschen größer, das stimmt.
Na?
Ja, okay. Ja. Wir befinden uns also mit den drei Lower Deckern in diesem Generator, der dann anfängt, sich zu drehen. Übrigens herrscht da ganz geringe Schwerkraft und im Grunde scheint es da keine wirklich große Gefahr zu geben, außer dass Bäumler da halt drin rumgewirbelt wird.
Ja, und das wird halt immer schneller und das will man eigentlich nicht. Das ist übrigens auch der Grund, warum Spinnen doch sterben, wenn man sie mit dem Staubsauger einsaugt. Also wenn die Drehgeschwindigkeit entsprechend hoch ist, dann sterben sie durch den Aufprall am Rohr. Ich habe mich da letztens mal erkundigt, weil ich nicht sicher war.
Wow. Ernsthaft? wir sind jetzt auf Spinnen im Staubsauger gekommen. Großartig. Richtig,
naja,
gut.
Ich habe mal gesehen, wie einer aus dem Staubsauger rausgekrabbelt ist. Deswegen habe ich das nie gemacht, weil ich immer dachte, die sterben dann nicht. Es tut mir sehr leid für alle Spinnenfreunde. Aber wer bei mir in die Wohnung kommt und hat so viele Beine wie eine Spinne, muss leider damit rechnen, dass ich Maßnahmen ergreife. Und ich habe mich da letzte noch mal informiert.
Also liebe Besucher,
ein anderes Thema.
Liebe Besucher, bitte stellt euch auf die Hinterbeine.
Okay. Anderes Thema.
Sehr schön. Okay, verständlich, ja. Also man wird halt da drin rumgewirbelt, weil sich innerhalb dieses Generators etwas zu drehen scheint, um diese Funktion aufrechtzuerhalten. Und es leuchtet auch ganz schön. Schön zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass übrigens das, haben wir ja vorher schon besprochen, war der Grund, warum ich nochmal auf das Thema Schilde kam und dieses jetzt heute besprechen wollte. Diese Szene, weil wir endlich mal, ja, diese Deflektoreinheit von innen sehen können.
Das ist so wundervoll. Ich meine, da haben sie sich extra auch was dafür ausgedacht. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier auf Material zugreifen könnten und die dann hingegangen sind und haben das einfach gezeichnet. Nein, die mussten sich ernsthaft Gedanken machen. Wie sieht es da hinten aus? Was passiert denn da und so weiter? Ne? Das ist also wundervoll, wie der Kanon fortgeschrieben wird und uns endlich mal so ein wichtiges Element, das so häufig vorkommt und in so vielen Situationen genutzt wird, dann auch mal von innen zu zeigen, ist toll.
Und weil diese Architektur, die wir dort sehen, sich doch sehr stark anlehnt an das, was wir aus dem B-Kanon schriftlicher Natur kennen, glaube ich, dass die immer mehr diese B-Kanon-Literatur kanonisieren werden, weil das immer wieder aufgegriffen wird. Man sieht diese trommelartige Struktur, die vorher gezeichnet von der Enterprise D beispielsweise innenliegend gezeigt wird. Deswegen kann ich schon gar nicht mehr sagen, dass das richtige B-Kanon-Literatur ist.
Ja, naja, es ist, wie es ist, ne? Also es ist schon B-Kanon, also auch Comic-Bücher zum Beispiel werden ja von Lower Decks etc. gerne aufgegriffen, weil sich da halt auch schon Leute gute Gedanken gemacht haben. Und wenn das wirklich gute Gedanken sind, also wenn das handfeste Ideen sind, wie denn Dinge sich darstellen, dann wird das auch gerne in den A-Kanon übernommen und bereichert es dann. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich da schon eine gewisse Differenzierung.
Selbstverständlich, ne? Mhm. Aber ich bin halt froh, wenn sowas halt gleich mit reingenommen wird. Das ist richtig gut.
Ja, ja.
Okay, also das war für mich der Anlass, überhaupt mit Schilden zu starten, dass es am Ende so bla bla und so Techno-Babble wird. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, sind wir mit den Deflektoren durch?
Ja, genau. Also ich denke, im Zweifel können wir ja noch mal was kurz dazu sagen. Ja, also es sind halt, was du sagst, ne, von wegen bla bla. Also wir haben halt drei redundante Hochleistungs-Graviton-Polaritätsquellen-Generatoren.
Und die sind nur für den Deflektor?
Ja, auf Deck 34, bei der Enterprise D. Mhm. Genau, die versorgen das Ganze mit Energie und speisen 550 Millicochrane Subraumfeldverzerrungsverstärker. Wollte man es wissen?
Und du weißt, was das bedeutet, Tanja, ne?
Absolut, absolut. Okay, ja, ja, ja. Also genau. Und so kann man natürlich weiter rezitieren, aber ich glaube, das hilft niemand was. Gehen wir schnell weiter zu den Schilden an sich. Und es wird nicht besser, Leute.
Ja.
Nein, Quatsch.
Ja, ich gebe dir aber absolut recht. Nein, das ist halt tatsächlich so. Wir haben Literatur, die sich zum Teil in sich selbst widerspricht, aber einige, also verschiedene Bücher, die da nicht gleich sind. Du hast jetzt gerade ein paar Zahlen genannt. Ich habe ganz andere Zahlen vorliegen.
Ja.
Aber ich meine, es dient dazu, um dieses Universum zu füllen. Und dafür ist dieser Zweck gut genug. Ich habe beispielsweise für die Schilde generell auch so Zahlen von Generatoren.
Genau, aber wir wissen natürlich, was halt in den Episoden erzählt wird und so weiter. Also das Ganze wird natürlich immer wieder versucht, mit Leben zu füllen, aber das Problem ist einfach, dass diese Technik nicht existiert. Ne? Und das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Gehen wir mal zu den Verteidigungsschilden. Und da hattest du am Anfang klare Vorstellungen davon.
Ja, also für mich waren die Verteidigungsschilde, die Deflektoren, das war alles eins.
Genau, aber die Deflektoren haben wir jetzt extra
genau.
Schon.
Genau. Okay, das heißt, das klammern wir jetzt aus, aber die sind halt auch nicht annähernd so von der Leistung, annähernd so stark wie eben diese Verteidigungsschilde. Und diese sind eben doch deutlich leistungsfähiger und umfassen das ganze Schiff. Und das ist übrigens auch von Schiffsklasse zu Schiffsklasse unterschiedlich. Möglicherweise, und das möchte ich halt schon mal vorweggreifen, ist das halt einfach eine Sache der grafischen Darstellung, wie man es damals hätte darstellen können. Beispielsweise ein eng anliegendes, also ein hauchenges, hautenges, ein schiffshautenges Schild ist bestimmt in der CGI-Darstellung viel schwieriger darzustellen, dass ein Schuss trifft und dann quasi so wabernd über das ganze Schiff verteilt, geformt, ganz eng anliegend an einem Schiff, das dargestellt wird, ist sicherlich viel komplizierter als ein Ellipsoid, den man einfach grafisch über das Schiff legt.
Genau, wir haben manchmal quasi kugelförmige oder so Ellipsoiden, genau, förmige Kraftfelder um die Schiffe rum. Und jetzt heute haben wir es doch eher noch mal mehr schiffshautnahe Kraftfelder und hautenge. Und gerne auch so eine Darstellung wie zum Beispiel von Kraftfeldern oder generell auch so, ich sag mal, fast schon Dämmungen, sieht man es, glaube ich, manchmal auch. Das sind dann gerne so fünfeckige oder sechseckige, wabenförmige Strukturen. Ne?
Ja, es ist, ich glaube, weil das eine sehr moderne Darstellung ist von so Schilden, das ist, ich glaube, so ein bisschen den Zeitgeist geschuldet. Diese wabenförmigen Sachen, korrigiere mich, Tanja, wenn ich da falsch liege, war das nicht bei diesen persönlichen Schilden, bei den Borg schon so?
Nee, die waren auch eher so diffus wie bei den Schilden zu der Zeit auch. Genau, aber bei den Borg, da sagst du was. Das war nämlich eigentlich noch so ein Punkt, wo ich am Anfang eigentlich erwähnen wollte. Wir hatten es ja von diesen quasi persönlichen Turmschilden, ne? Wie im Römischen Reich oder so. Mhm. Und dann hatte ich ja von Star Trek 5 erzählt, die quasi so auch so geformt sind, ne? Aber bei den Borg haben wir das ja im Grunde auch, ne? Also die haben dann auch so einen, ja, fast so wie so ein Turmschild vor sich. Mhm. Oder je nachdem, wo sie quasi der Schuss trifft, ne, vielleicht auch lokal. Manchmal ist es dann so gebrochen, dass man da wie so optische Brüche hat. Mhm. Ansonsten wabert es manchmal dann auch so auf und gibt so einen schimmerigen Farbeffekt, wie bei den Schilden Anführungszeichen am Schiff.
Genau. Der Ellipsoid, genau. Die Borg haben natürlich dann den Vorteil, dass sie, weil sie nichts in den Händen halten müssen, dass ihre verstümmelten Gliedmaßen frei sind. Entschuldigt, dass ich das so. Ja, aber es ist halt so, ne? Da haben sie ihre kleinen Gerätchen und können die halt frei verwenden. Mhm. Während wir ein Turmschild halt zumindest mit einer Hand halten müssten.
Ja. Genau.
Okay, also hauteng anliegende Schilde werden in Star Trek in der Regel eigentlich eher plan und so diffus, wie du sagst, gezeigt. Modernere Darstellungen sind dann halt auch so mit so Vielecken, die dann so, was so auch immer so den Anschein von, wow, das ist eine Technik, die kommt vielleicht noch aus der Zukunft, ist, darstellt. Ich weiß gar nicht, ob das, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in irgendeinem Zeitreiseschiff mal gesehen habe, dass das diese eckigen Strukturen bildet. Könnte mich aber auch täuschen.
Gut, aber also, ne, das, also im aktuellen Serien haben wir das auch, ja.
Okay,
und das ist Zukunftstechnologie. Ja. Nicht, weil sie innerhalb des Universums aus der Zukunft wäre, sondern weil es unsere Zukunft ist.
Was? Echt? Ich dachte, wir schicken das immer aus der Zeit zurück.
Wir sind halt ein bisschen albern. Ich hätte vielleicht nochmal sagen müssen, weil du vorhin sagtest, ein schönes Wochenende gehabt und schön die Füße hochgelegt. Also ich nicht. Ich habe das ganze Wochenende gearbeitet und ein bisschen albern.
Ich auch nicht. Das war Sarkasmus quasi. So, zu den Schilden.
Wieder kein Sarkasmus-Schild, ja.
Ja, also Verzeihung, ich müsste mir ja eins malen, dass zumindest du das siehst. Ich meine, was bei dem Podcast ein Schild hochhalten, das ist halt auch so ein Ding. Also, was mir generell, oder welche Frage ich mich generell gestellt habe, ist, also ein fremdes Schiff schießt auf unser Schiff mit einem Energiestrahl, sei es ein Lichtstrahl, also ein Laser, oder einem Phaser oder Plasma, also ein Torpedo oder was auch immer. Mhm. Und das trifft auf unsere Schilde auf. Und da stelle ich mir doch die Frage, was passiert in dieser Stelle? Da ist dieser Ellipsoid. An dieser Stelle entlädt sich diese ganze Sache. Und auch hier wird uns laut den Handbüchern und so weiter gesagt, dass auch das ein Gravitonenfeld ist, also eine lokale.
Energetische, genau, ein energetisches Gravitonfeld. Und dann eine lokale Verzerrung. Okay. Fokussierte räumliche Verzerrung an dem Punkt, wo da was auftrifft.
Im Grunde ist es dieselbe Technik wie die Deflektoren. Korrigier mich.
Ja, und ich dachte ehrlich gesagt auch, dass es sich bei den Schilden um ein Kraftfeld handelt. Aber irgendwie sind wir da auf einem falschen Dampfer gewesen.
Ehrlich, ich bitte, ich oute mich jetzt. Ich verstehe es tatsächlich nicht wirklich.
Es wie gut, ist, dass wir drüber sprechen.
Ja, es ist viel Technobabble. Und mein Empfinden war halt, da draußen ist etwas, also dieses Schild, was gegen diese Einstrahlung gegendrückt. Das ist offensichtlich nicht der Fall, aber das war in meiner Vorstellung. Und die Funktionsweise eines solchen Schildes, deswegen habe ich gedacht, diese Strahlung kommt, also ein Phaserstrahl trifft auf dieses Schild auf, eben noch nicht auf das Schiff, sondern auf das Schild. Und was passiert an dieser Stelle? Wird der Strahl absorbiert? Das heißt, ich würde ja Energie zu meinem System hinzugewinnen. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also kann ich das eigentlich ausschließen, oder?
Ja, heißt es nicht manchmal auch sowas von wegen, dass ihn dann irgendwas durchbrennt? Ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht auch eine Übertragung mal aufs Schiff stattfinden könnte. Aber ich dachte früher auch, es wäre praktisch, wenn man diese Energie in die eigenen Systeme einspeisen könnte. Ne? Ja, aber genau. Das ist nicht so. Ne? Nee. Und hier heißt es, also ne, wir haben ein bisschen recherchiert und es heißt halt, es ist eben eine Verzerrung. Ne? Und wohin der Strahl oder diese Energie auch immer abgeleitet wird oder was damit passiert, keine Ahnung. Ja. Es scheint nicht so zu sein, dass es sich um ein Kraftfeld handelt und wir es auch nicht in die eigenen Schiffssysteme einspeisen könnten. Korrekt,
genau. Oder resorbiert wäre, glaube ich, das richtige Wort gewesen, um eben diese Energie aufzunehmen. Sondern es wird halt irgendwas anderes passieren. Und zwar, die werden ähnlich wie beim Deflektor, und der Name sagt, also deflektieren heißt ja ableiten, umlenken, wird diese Energie umgelenkt. Und möglicherweise ist die Energie, die aufgewendet wird, um diese Schilde, nee, sagst du nein?
Ich bin mir nicht sicher. Es wird halt wirklich, das ganze Thema wird quasi ja totgeschwiegen. Ja. Ne? Ich weiß es nicht, was damit passiert. Und dann ist es so mühselig, so darüber zu reden. Ja. Also,
aber ich kann ja darüber sprechen, was meine Vorstellung ist.
Okay.
Dann ist es halt so, diese ganze Energie wird dann da reingelegt, eben diese Energie, um das ganze Schiff zu verteilen. Und das sieht man dann halt in diesem Ellipsoid, der aufleuchtet. Denn das Schild, der Schild leuchtet nicht nur an der Stelle auf, an dem er auf das Schiff trifft, sondern häufig ist es so, dass der ganze Schild, der ganze Ellipsoid um das Schiff aufleuchtet oder zumindest ein sehr großer Teil. Und möglicherweise ist es das, dass man sagt, okay, so die Hälfte dieses Ellipsoids leuchtet auf und das, was wir da sehen, da kommt ja Strahlung an unser Auge von diesem Schiff, von diesem Ellipsoid. Mhm. Und das, was dort an unser Auge herantritt, ist eben diese umgelenkte Strahlung.
Ja, vielleicht eine über die komplette Fläche Abstrahlung, ne?
Ja.
Natürlich ist es so inszeniert, dass wir als Zuschauende auch sehen, aha, dieses Schiff ist komplett umhüllt. Es hat eine Schutzschicht, ne? Die Schilde sind aktiv. Wir müssen uns jetzt hier noch nicht aktiv Sorgen machen oder so. Und dann manchmal wird's ja brüchig oder sie erzählen uns von Prozentwerten, ne? Captain, Schilde runter auf 50%.
Genau.
Hilfsenergie umleiten.
Richtig. Und das finde ich aber auch nur mal eine witzige Sache. Schön, dass du es ansprichst. Habe ich mir notiert, es werden keine Kraft oder Leistungs- oder Energieangaben gegeben, sondern es wird in Prozent angegeben.
Das ist einfach sehr viel griffiger. Und ich finde auch im tatsächlichen Umgang in so einer Notsituation nicht nur für uns, für den Überblick griffig, sondern auch für sie selbst, ne?
Ja, genau. Aber ich meine, beispielsweise ein Kraftwerk bei uns heute auf der Erde würde seinen Energieoutput ja nicht in Prozent angeben. Aber für uns als Zuschauer dieser Sendung, Zuschauer, Zuschauerinnen dieser Sendung, ist es greifbar zu verstehen. Ah, das sind jetzt nicht 5000 Megawatt Leistung. Mhm. Was weiß ich denn von dem Generator? Was weiß ich denn? Ne? Sondern es sind so und so viel Prozent auf dem Backbordschild.
Ja. Genau. Ja? Also ne, man kriegt einen guten Überblick, ne? Wie wenn jemand mit einem Wattebausch gegen den Deflektor schmeißt, gegen den Deflektorschild. Ne? Das haben wir ja dann auch manchmal, wie sie sich dann alle angucken und sich wundern. Oder ob es jetzt hier schon dolle wird. Ne? Eben waren die Schilde noch auf volle Leistung. Man denkt, man ist auf der sicheren Seite und dann kommt da irgendein Gegner und schießt einmal und die Schilde sind ratzfatz runter, 80, 70, 60, genau. Was auch immer, ja. Aber weiß man, hui, 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 also hier passiert was, ne?
Genau, also es ist für uns dann deutlich. Ich meine, wir könnten auch andere Zahlendarstellungen haben, aber diese Prozentzahlen, da wissen wir, bei 0% ist da nichts mehr. Und dann,
da ist nichts mehr.
Dann ist es ganz, ganz übel. Und dann kommen die Gegner an Bord oder was auch immer oder unser Schiff geht eben kaputt.
Ja, beziehungsweise die Schüsse kommen halt konkret durch, ne? Aber da lasst uns auch nochmal drauf gucken. Aber vorher erstmal, wie kommt es denn zu diesen Schilden? Also es wird ein Schildgitter erzeugt, ne? Wir sehen manchmal auch so Abbildungen, dass sich quasi ums Schiff quasi so ein Gitter erstreckt, das den Schild bildet. Und da haben wir Feldgeneratoren. Da gibt es ein Feldgeneratornetzwerk. Das sind diese Dinge, die dann auch immer mal benannt werden. Ne? Da und da zuckt es oder das muss man mal wieder warten. Oder da könnte man die Kapazitäten erhöhen. Wir haben irgendwas ausgeklügelt und haben die Feldgeneratoren Kapazitäten um 0,5% erhöht. Wow, ist das schon eine Beförderung wert? Irgendwie so.
Ja, und, übrigens, das fand ich schon früher immer so, 0,5, ernsthaft, 0,5, weißt du, wenn ich meinem Chef sage, ich habe das und das um 0,5 gesteigert, dann muss ich ihm gleich ein Taschentuch für die Tränen reichen, weil er so stark gähnen wird.
Ich habe heute 10 Cent gespart, Chef.
Ja, genau, eben, genau. Boah, also wirklich, dass er mir gleich eine Gehaltserhöhung gibt, weißt du.
5 Cent im Monat. Im
großartig. Ja, aber verstehst du, ich fand das immer so, die sprechen von kleiner als 1% Bruchteilen und finden das beeindruckend.
Ja, aber das zeigt ja dann schon, auf was für einem hohen technischen Niveau sie schon unterwegs sind, ne? Und welche großen Mengen Energie zum Beispiel da eh schon umgeschlagen werden etc. Dass dann auch schon so ein Bruchteil eines Hundertstel dann womöglich schon einen großen Output Einfluss, hat absolut. Oder einen großen Einfluss.
Richtig.
Ne?
Gibt mir ein gutes Gefühl. Die sind schon so stark. 0,1% ist richtig viel. Ne?
Oder sie sind einfach super wohlwollend, ne? Und wollen einfach jedem ein gutes Gefühl vermitteln. Nein, anderes Thema. Gut, anderes Thema. Nein, wir waren jetzt hier bei den Feldgeneratoren.
Genau,
so.
Okay.
Wir haben also 5, also wir sind nach wie vor noch auf der Enterprise D, ihr könnt uns folgen.
Ja. Ihr hört es im Hintergrund wahrscheinlich.
Ja, hört ihr den Warp-Antrieb? Wir haben also 5 auf Deck 10 und 3 weitere auf Deck 31.
Genau.
Und
da decken sich übrigens unsere Zahlen. Also unglaublich.
Und dann nochmal in den Warp-Gondeln und da ist unglaublich jeweils 2 oder insgesamt 2.
So lasse ich es auch.
Das habe ich nicht recherchiert.
Ja.
Also da müsste man sich durch die Folgen graben, um das zu verifizieren.
Aber ich finde es schön und plausibel, dass die aufgeführt haben, okay, also allein schon, weil die Kampfsektion und die Untertassensektion, die lassen sich ja voneinander trennen.
Genau.
Deswegen müssen halt verteilt diese, die Feldgeneratoren
auf diesen
entsprechenden Deck sein. Aber was ich halt auch schön finde, in den Extremitäten der Warp-Nacelles befinden sich eben auch nochmal diese Generatoren, was absolut plausibel ist. Wenn du tatsächlich, die Windschutzscheibe, die würdest du ja nicht unters Auto bauen, wenn der Wind von vorne kommt. Ne? Ich finde es schön, dass an diesen Extremitäten des Schiffes, nämlich vorne in der Untertassensektion, im Rumpf, also im Hauptkörper des Schiffes und in eben, wobei Hauptkörper des Schiffes stimmt ja eigentlich quasi nicht, aber der Maschinenteil des Schiffes und eben in den Warpgondeln, in diesen Extremitäten, diese Generatoren zu finden sind, um überhaupt einen Ellipsoid entstehen zu lassen. Wobei ich finde, dass wenn sich kreisrund, das ist ja eigentlich im Grunde, was Abstrahlung angeht, ich weiß, es findet doch keine Strahlung statt, also schon irgendwie, aber naja gut, ich schätze ja klar, dass wenn kreisrund um einen Generator eine Abstrahlung stattfindet, dann wäre es eben kein einheitlicher Ellipsoid. Aber ich glaube, das ist eine Frage der CGI-Geldsache, um sowas eben. So ein hauchenges Ding.
Sie haben es gut verteilt, sagen wir mal so, unterm Strich, genau. Und ihr habt gehört, es ist schwer zu erklären, deswegen tut Peter sich schwer. Ich sag jetzt mal, wie es sich darstellt. Achtung.
Oh, jetzt
komm ich. Also die von den Feldgeneratoren erzeugte Energie wird in ein Netzwerk aus Subraumfeldverzerrungsverstärkern Phasen synchronisiert.
Ah, nee, jetzt leuchtet es.
Jetzt.
Danke.
Ach so.
Nee, jetzt, dann ist klar, ne?
Wir sind Tosche Alban, es tut mir leid.
Okay, ich habe halt hier auch so ein paar Fakten rausgeschrieben und bin mir nicht ganz sicher, was das bedeuten soll, beispielsweise, dass die Untertassen-Sektionsgitter die Warp-Gondel nicht mit einschließen kann. Und das vermute ich mal.
Ja, das ist doch logisch. Ach so, das haben wir ja gerade eben schon festgestellt. Genau.
Das
ne?
ist, deswegen sind eben diese Dinger da drauf. Ne? Aber
deswegen sind auch Feldgeneratoren auf den Gondeln, weil genau. die von der Untertasse können nicht bis hinter zu den Gondeln das reichen. Das ist ja logisch.
Das erging sich aus dem Text aber nicht. Ne? Aber egal, ebenfalls, das habe ich halt auch so wahrgenommen. Ne? Okay, also, wir haben also insgesamt, also wenn es zwei pro Warp-Gondeln sind, über, also deutlich, so um die 45.
Generatoren. Was? Nein. Warpfeldgeneratoren. Ja. 5 beziehungsweise 3. 10, und dann nochmal 2, 10 oder 12. Je nachdem, ob pro Gondel einer oder zwei. Wir hatten gerade gesagt, wir die Decks gezählt. Nein,
Ich hab mir ausgerechnet die falschen Teile in Zahlen geschrieben, während ich das andere in Worten dargestellt habe. Okay, das funktioniert mathematisch nicht. Okay, ich habe hier Decks addiert.
Genau. Ich habe Decks addiert. Das ist auch interessant.
Ja, ja. Das macht mir mal einer nach. Ja, okay, also. Ja.
Da bist du einen langen Umweg mit dem Turbolift gefahren.
Also es werden entweder 10 oder 12 sein, du hast recht.
Genau, 10 oder 12 Generatoren. Und es sind beim normalen Flug immer jeweils in der Untertasse und im Maschinenteil, also in der, ja, wie sagt man, in der Hauptsektion, jeweils einer immer an. Ne? Man weiß ja nicht, was genau. passiert. Und wenn wir jetzt in eine Gefahrensituation kommen, in einen Alarmzustand, ich denke mal, gelber Alarm würde schon ausreichen, dann müssen alle verfügbaren Generatoren zumindest auf Standby geschaltet werden.
Was ich aus meinem Verständnis vom Wort Standby irgendwie nicht so richtig ergibt, denn es gibt die Standby-Taste für den Fernseher beispielsweise. Wenn du die drückst, dann geht der Fernseher aus. Also der geht auch an, wenn du diese Taste drückst. Ne? Aber Standby heißt ja, warte ab.
Genau, warte auf Befehl jetzt, dass es zur Sache geht quasi. Ne? Also, dass man die sofort, also, dass sie quasi wie hochgefahren werden, dass man da nicht noch sagen muss, oh, Captain, es dauert aber noch 5 Minuten, Moment.
Die sind nicht eingeschaltet, bis die hochgelaufen, das dauert
noch. Da muss jetzt erstmal jemand runterlaufen.
Ja, genau, den Knopf drücken. Nein, aber ja, genau, Standby ist dann aber wiederum natürlich genau der richtige Punkt. Die sind zwar aktiv, also die sind bereit, aktiviert zu werden, um ein Schild entstehen zu lassen, was aber auch, wie wir auch schon am Anfang oder du am Anfang sagtest, zeigt, dass wenn man erstmal die nicht aktiviert, dass man keine Gefahr darstellt. Was halt auch ein Symbol dafür ist, dass man eben nicht ein Aggressor ist. Ich brauche keine Verteidigung, also keine Kampfverteidigung, wenn ich keine Aggression ausüben will. Was ja ganz häufig in Star Trek auch aufgegriffen wird. Nein, nicht die Schilde hoch. Wir wollen, wir kommen hier in diplomatische Mission und wir wollen eben zeigen, und deswegen gehen die nicht halt sofort an, wir wollen hier zeigen, dass wir eben keine Aggressoren sind.
Mhm. Genau, aber wir sind auf Standby, wir könnten sie jederzeit hochnehmen. Genau. Ja, und dann haben wir bei den Schilden ja noch Folgendes, ne? Also einmal, vielleicht bleiben wir erstmal dabei, ne? Wir haben ja gesagt, dass sie manchmal dann eben in Prozentangaben uns sagen, wie jetzt gerade der Zustand der Schilde ist, ne? Es wird auf uns meinetwegen geschossen und die Schildstärke nimmt ab, ne? Und dann ist die Frage, wird quasi also wirklich im wahrsten Sinne die Schildstärke dünner und damit dann irgendwann durchlässiger? Kann man mit entsprechend heftigem Beschuss dann da quasi ein Loch in dieses Gitter reißen, so dass man bis zur Schiffshülle vordringt mit dem Geschoss, ne, und dann ja auch das Schiff entsprechend trifft tatsächlich?
Also meinem Verständnis nach klares Jein. Also ja, wenn man die entsprechenden Sektoren, das haben wir ja auch noch nicht angesprochen, die verschiedenen Sektoren des Schiffes betrachtet, in denen diese Schildeinheiten eingeteilt sind. Wir hören ganz häufig, die Bugschilde sind auf so und so viel Prozent. Alle anderen sind möglicherweise auf 100. Aber
da haben wir ja eben, wir haben auf den verschiedenen Decks die verschiedenen Generatoren, die eben dann die verschiedenen Emitter speisen und
in Gitter geschaltet sind,
die eben dieses Gitter aufbauen. Und dann kann es natürlich lokal zu Schwächungen kommen, weil dann zum Beispiel irgendwie Emitter ausfallen etc. Oder ja auch, das ist natürlich auch interessant, gerade auch dann die Emitter beziehungsweise die Schildgeneratoren auch ein interessantes Ziel darstellen, ne?
Ja. Weil du fragtest, ob man ein Loch schlagen kann. Und ich meinte halt, das Loch könnte sein, der ganze Bug ist jetzt ungeschützt, oder?
Mhm, ja.
Die Ventralen, also die Unterseite des Schiffes, diese Schilde, die sind jetzt gerade ungeschützt. Das heißt, man tritt dem potenziellen Gegner dann eben nur noch die Oberseite zu, um eben die Generatoren auf der Unterseite sich regenerieren zu lassen. Da könnte man dann sagen, okay, wenn diese Generatoren oder dieses Gitter an dieser Stelle geschwächt ist, dann hätte man da ein Loch und das ist riesig. Das ist nicht ein Loch im Sinne von, da passt gerade ein Phaser durch.
Ja, weiß man nicht, ne? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch unterschiedlich große Löcher reißen könnte in das Gitter. Aber du sagst eben was Interessantes, was wir natürlich in diesen ganzen Schlachten meistens nicht inszeniert bekommen, einfach weil man nicht dazu wirklich in der Lage ist, das dann jeweils für eine Folge so umzusetzen, dass man sagt, ah, okay, hier ist unser Schild gerade oder der Schild schwächer geworden oder hier haben wir tatsächlich eine Lücke im Gitter. Drehen wir doch das Schiff dem Feind immer entsprechend dahin, wo wir gut geschützt sind. Das sehen wir nicht, ne? Das Schiff wird nicht rumgewirbelt. Dann zeigen wir mal den Hintern und dann den Bauch und dann den Kopf oder so. Also das Schiff dreht sich nicht permanent zum Gegner, zumindest nicht in den meisten Darstellungen.
Mhm. Ne? Ich glaube schon, dass ich das gesehen habe.
Also in Discovery haben wir sehr actionreiche, bewegungsreiche Flüge gesehen, wobei ich jetzt zum Beispiel mich nicht unbedingt erinnern kann, dass es wegen irgendwie der Schildstärke gewesen wäre, sondern dass man sich halt quasi gegenseitig austrickst und möglichst kreativ beschießen will, ne? Aber ja, also das wäre tatsächlich ja eine Idee, aber das ist ja gerade so ein Punkt, den sie in Star Trek in Schlachten immer nicht haben. Ne? Die Schiffe sind immer in Anführungszeichen ordentlich sortiert zueinander auch. Ne? Also der dreidimensionale Raum wird meistens nicht so genutzt. Ne? Genau, aber das finde ich einen interessanten Punkt. Ja. Ne?
Was, kurzer Exkurs, ne? Was im All überhaupt keinen Sinn ergibt. Im All sind relative Geschwindigkeiten wahnsinnig groß. Distanzen sollten riesig sein und so. Ich meine, dann siehst du halt kein Schiff. Ne? Dann schießt du und dann dauert es ewig lange, bis ein Schuss eintrifft und so weiter. Star Trek hat halt diese Art von Darstellung nicht gewählt, damit wir es wahrnehmen können. Da ist die Expanse viel, viel, viel näher an der Realität dran.
Ja.
Aber es ist halt einfach nicht so plausibel für Leute, die sich eben nicht mit Himmelsmechanik auskennen, mit Raumfahrt.
Es ist halt eine sehr irdisch geprägte Darstellung des Kampfes dann in dem Fall.
Genau.
Aber jetzt nochmal, was ich mir halt immer denke mit der Schildstärke, ne, oder wir sind runter auf so und so viel Prozent, dann denke ich tatsächlich, dass eben auch die Kräftigkeit des Schildes abnimmt. Vielleicht tatsächlich auch eine wirkliche Dicke dieser Schicht. Und damit halt eben entsprechend eine gewisse Schwäche dann eintritt. Einmal über das komplette oder den kompletten Schild, da haben wir es wieder, über den kompletten Schild, als auch das vielleicht lokal aufgrund von lokalen Störungen oder Schwächungen da dann auch entsprechend nochmal mehr Angriffsfläche geboten wird.
Ja, da fehlt uns so ein bisschen das Vokabular, um das richtig darzustellen mit Dicke oder Stärke. Stärke heißt ja für uns eigentlich die Kraft des Feldes.
Ja, beides, ne? Also womöglich, also es kann ja beides sein, ich weiß es nicht, ne? Es könnte die Stärke sein im Sinne von die Widerstandskraft, die da agiert.
In Watt.
Ist ja nicht wirklich eine Kraft, wenn hier wirklich
umgeleitet
wird, dieses Gravitonfeld, ne? Und irgendwie womöglich eine Raumzeitverzerrung irgendwie aufgebaut wird, keine Ahnung.
Ich glaube, ich bin einfach nicht schlau genug, um dieses Konzept zu verstehen.
Ja, das ist generell ja unser Problem mit der ganzen Folge. Ne?
Das ist meine Dummheit. Und
ich hoffe nur mit der Folge. Aber weil wir an anderer Stelle ja auch schon so Diskussionen hatten, wie, wenn der Schild runter auf 50% ist, wieso schieße ich da nicht einfach dahin, wo jetzt gerade keiner mehr ist, sondern ich denke, das ganze System ist geschwächt um 50%.
Das meine ich auch. Ne?
Das denke ich mir
genau
eher.
Genau, richtig. Das ist halt auch meine Wahrnehmung von Schild, wenn das Schild auf, oder ich meine, man könnte auch das auch noch ein bisschen anders betrachten. Also das ist vielleicht nicht so viel anders. Wenn der Schild 20% hat, dann trifft oder dann wird nur 20% der einstrahlenden Energie umgeleitet und der Rest kommt möglicherweise durch.
Ja, das haben wir ja auch, ne, weil wir haben ja dann tatsächlich auch mal die Ansage, ne, obwohl wir noch Schildenergie da haben, also obwohl da auch noch was da ist, wir sehen es auch als Zuschauende, kriegen wir dann so Informationen wie direkter Treffer auf Deck,
genau.
Dann Höhlenbruch auf Deck, lalala. Ja, so. Und dann sind sie da ja dann wieder am Rödeln und versuchen dann irgendwie die Hülle zu retten und Kraftfelder aufzubauen und Hilfsenergie da und dahin umzuleiten und so weiter, ne? Und manchmal fallen ja dann auch noch Schildgeneratoren aus. Das ist ja auch noch so ein Drama. Und was ich ja auch sagte eben, Schildgeneratoren sind auch ein krasses Ziel, ne? Sowohl wenn wir jemanden versuchen, außer Gefecht zu setzen, als auch eben umgekehrt, ne? Also das ist ein Bereich des Schiffes, den will man A, für sich behalten, ne? Man will nicht unbedingt sagen, wo die Dinger stecken. Genau. Und die müssen halt auch gut geschützt sein, ne?
Wäre auch ein Anschlagsziel, ne? Also ich.
Eben, ne? Genau. Also es ist ein gutes Sabotageziel und auch ein gutes Ziel für Beschuss. Mhm. Das sehen wir in Star Trek auch immer wieder, ne? Also zum einen erzählt uns Star Trek oder beziehungsweise der B-Kanon, ich lasse es jetzt dabei auch dann aber gut sein, dass das Material, das diese Schildgeneratoren darstellen oder umgibt, eben auch ein besonderes ist. Aber ansonsten eben auch die Lage ja interessant ist, ne? Also gerade dann, wir hatten es vorhin von Enterprise, da kennt man sich ja noch nicht so im untereinander, ne, die ganzen Spezies. Wir lernen uns hier gerade erst kennen. Captain Archer hat tolle Beziehungen aufgebaut und. Und dann sind wir da in diesem Cindy-Konflikt.
Trip baut auch super Beziehungen auf.
Das auch, genau. Und in dem Cindy-Konflikt, da sind wir dann, stehen wir gegenüber diesen Reptiloiden, Cindy, und von der anderen Ecke der Spezies, Dekra, hilft dann zum Beispiel von diesem Reptiloidenschiff den Schildgenerator auszuschalten. So zum Beispiel, ne? Mhm. Oder Schran gibt Informationen nach großem Grübeln, gibt Informationen raus, wo sich denn auf einem andorianischen Schiff eben diese sensiblen Standorte befinden. Also wo sind denn die Schildgeneratoren angesiedelt? Und das, ne, wie er sich das denken konnte, wird es dann nachher eben auch zu seinem eigenen Nachteil genutzt. Ne? Dann als er dann eine Staffel später mal nicht gerade mit Archer auf einer Welle schwingt, nutzen sie diese Informationen dann gegen ihn, ne? Ja.
Geheimhaltung, so eine Sache. Aber ja, okay. Das macht aber dieses ganze Konzept von dieser Schildtechnologie für mich insgesamt greifbarer. Und dann, das funktioniert dann am Ende, ne?
Genau. Also, dass man dafür sorgt, dass dieses Abwehrsystem, das einem das Leben halt im Kampf so schwer macht, ne? Oder dass man
oder erleichtert,
die Verteidigung, genau, oder erleichtert, ne, genau, dass man da eben an die Wurzel dessen geht, also an den Generator, der das ganze Schild speist, ne, dass man dahin geht, also durch Sabotage oder durch Angriff. Und das haben wir dann gezielt in anderen Serien auch, ne, dass dann der Befehl kommt, zielen Sie auf, ne, genau. Also natürlich sowas wie auf die Waffenphalanx oder so, ja, Geschichten, genau. Aber natürlich auch auf den Schildgenerator.
Ja, also dieses Konzept von Schilden, das wird ja auch von Computerspielen aufgegriffen und einigen anderen Serien. Was man bei Star Trek aber wiederum relativ selten sieht, ist oder hört, wie sich die Schilde regenerieren. Mhm. Also in meiner Vorstellung ist es halt so, der Schild wird getroffen, der ist jetzt nur noch bei 80%, aber innerhalb von Minuten oder Stunden lädt er sich wieder auf so und so viel Prozent auf.
Ja, also das wird ja doch immer wieder dann auch gerade in diesen taktischen Situationen erwähnt, ne? Aufladung würde so und so lang dauern. Oh, leiten Sie Hilfsenergie um, Hilfsenergie ausgefallen oder so, ne? Also da wird ja dann immer, ne, dann leiten Sie Notenergie, Hilfsenergie um oder ne, zuletzt, zu allerletzt dann irgendwie noch die Lebenserhaltung oder schalten Sie die das und das auf den und den Decks aus, ne? Dann wird versucht, Energie abzuziehen und so weiter.
Was ich mir aber auch vorstellen könnte, was vielleicht ein bisschen, vielleicht sogar technisch ein bisschen greifbarer wäre, ist, wenn die Schilde von 80 auf 50% geschlagen sind, so. Mhm. Dass diese 30% der Generatoren vielleicht einen physischen Schaden bekommen haben und physisch wiederhergestellt werden müssen. Was die Vielzahl an Personen auf dem Schiff auch plausibler macht. Denn die müssen jetzt Hand anlegen.
Ja, genau. Das ist ja tatsächlich auch was wir dann so im Gefecht dann hören, ne? Ob jetzt irgendwas ausgefallen ist und oder durchgebrannt, das gibt's ja auch, ne? Oder Überladung, ne? Was es auch gibt, dass der Schildgenerator als aktive Waffe genutzt wird. Ja. Also zum Beispiel im bajoranischen Widerstand gegen die KardassianerInnen wurde dann zum Beispiel auch gerne mal ein Schildgenerator von so einem kleinen Flieger, wie sagt man, überlastet, ne? Also und dann in die Nähe von einem kardassianischen Frachter gebracht, um dann dort eben quasi zu explodieren. Mhm. Also das heißt dann quasi die Technologie, die einen sonst schützt, aktiv einzusetzen.
Eine Schildbombe. Als
Bombe,
genau. Ja, eine Schildbombe, ja, klar. Ja gut, ist ja die Frage, wie kannst du diese Ablenkungstechnologie als Bombe verwenden, aber da wird
sich der Schildgenerator wird überladen, ne? Ach so, also es wird überlastet.
Also
es
ist eine physische Explosion.
Genau. Das ist also das Schild wird geopfert, okay. Ne? Und vielleicht gibt's ja dann auch so einen Kamikaze-Flug, wenn man da nicht mehr rauskommt. Also man hofft, also ne, weiß man ja nicht.
Ja.
Je nach Situation, ne? Also die waren ja sehr verzweifelt in ihrem Freiheitskampf.
Okay. In den Handbüchern habe ich halt auch so Zahlen gefunden. Das muss ich jetzt gar nicht alles wiedergeben, ne? Mhm. Da werden tatsächlich Wattzahlen genannt und ich weiß auch gar nicht, ob das alles wirklich so super plausibel ist. Aber es wird dann auch so ein paar Sachen erzählt, wie beispielsweise, dass diese Generatoren mit flüssigem Helium gekühlt werden. Das eines der kältesten Elemente oder physischen Gegenstände gibt oder ist, mit dem man überhaupt kühlen kann. Das heißt, man braucht offensichtlich sehr niedrige Temperaturen, entweder das oder die werden echt so heiß, dass man eben nur mit so großer Kälte gegenkämpfen kann.
Das denke ich schon, genau. Das ist wirklich, wo es dann kritisch werden kann. Ne? Das hört man ja, ne? Überhitzung, Überladung, ne? Genau.
Ja, also das ist halt so ein Fakt, der ist mir aufgefallen, flüssiges Helium. Es gibt Reservegeneratoren und die können bis zu 12 Stunden Dauereinsatz laufen, whatever that means. Also das ist, okay, aber zumindest okay.
Genau, aber dann haben wir auf Hilfsgeneratoren umgeschaltet, ne? Weil einer durchgebrannt ist oder das Schiff wurde an der Stelle getroffen oder die Leitungen sind beschädigt, ne? Kann ja auch einfach sein, der Generator war noch da, die Emitter wären da, aber die Leitungen sind nicht mehr da.
Ja, da stellt sich mir halt die Frage, könnte man den Schild dann, wenn man diese Hilfsgeneratoren mit zuschaltet, könnte man die denn nicht noch leistungsfähiger machen? Dann hat man natürlich keine Reserve mehr. Das ist keine Frage.
Aber das ist doch das, was sie manchmal tun, ne? Also, dass sie dann in Notlage kommen, weil irgendwie zu schnell zu viel Energie gebraucht wird. Und dann schalten sie die Hilfssysteme dazu, genau.
Okay.
Und manchmal sind die auch womöglich dann überlastet oder getroffen oder fallen aus. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, wie es dazu kommen kann. Und dann wird die Energie noch woanders abgezogen.
So, und dann kommen wir nochmal zu dem ganzen Personal, was an Bord ist. Den Einsatz fand ich echt wunderschön. In dem Handbuch steht, nach 1250 Betriebsstunden sind Routine Instandhaltungsarbeiten veranschlagt. Also es ist nicht, dass es so dann, dass sie dann kaputt sind, sondern dann kommen dann die Leute hin und machen halt ihre Arbeit, die Lower Decker, die müssen dann hier schrauben, irgendwelche Kärtchen rausziehen und prüfen und. Fand ich ein schönes Detail. Ne, dass diese Arbeitsweise.
Genau, diese routinemäßige Kontrolle, dass alles noch auf einem guten Stand ist, gerade nach einer Phase, wo die Sachen lange gelaufen sind, ist ja sehr vernünftig. Ne? Und dass man dann irgendwie alles durchgeht, jeden kleinen, ich wollte schon fast sagen, Widerstand und Kondensator hier dann halt irgendwie jeden isolinearen Chip einmal rauszieht. Und überprüft und einen etwas fragwürdigen, der vielleicht in den nächsten, weiß ich nicht, paar hundert Stunden durchbrennen würde, dass man den doch einfach mal wechselt, ne?
Genau. Ja. Genau. Also, wie gesagt, schöne Lore, die uns hier erzählt wird. Und dann ist es so, dass wir müssen einmal auf, das haben wir, glaube ich, am Anfang schon gesagt, oder hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, die Schilde schränken schränkt die Sichtweise oder die Sensoren des Schiffes ein. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Man könnte ja auch sagen, okay, wenn es für das Schiff absolut machbar ist, könnte man ja immer mit vollen Schilden fliegen. Warum nimmt man die überhaupt nach unten?
Super unpraktisch. Wir können da nicht durchbeamen zum Beispiel.
Genau.
Wir haben dann wirkliche Erschwernisse für die Sensoren. Es gibt zwar die Möglichkeit, also wir hören ja immer was von Frequenzen und so weiter, ne? Dass man da noch irgendwie durchscannen kann und so. Aber optimal ist es nicht. Auch der Deflektor kann die Sensoren stören. Deswegen ist der Hauptnavigationssensor oder der Langstreckensensor auch tatsächlich direkt hinter dem Deflektor, weil das irgendwie der Punkt ist, wo sie quasi wie zusammen aus einem Auge, sag ich mal, gucken, so, okay, ne, dass es sich dann quasi am wenigsten stört gegenseitig.
Ja, ich fand's, haben wir ja vorher drüber gesprochen, ich fand's wenig plausibel. Das ist so, als ob man sagt, ja, im Schiff ist der Motor sehr laut und deswegen muss ich ganz nah rangehen, damit er mich nicht stört. Aber okay, vielleicht hat das was mit Interferenz zu tun und wenn man genau diese Wellenlänge,
also. Ja, aber der Deflektor gibt ja diese Subraumverzerrung, die, also es geht ja nicht um Lärm, der direkt vor Ort stattfindet, sondern eben diese Subraumverzerrung, die irgendwie so vorne parabolförmig vorm Schiff stattfindet, so 2 Kilometer davor irgendwie zugange ist. Und wenn man da so in der Gegend versucht rauszuscannen, ist es, glaube ich, schon schwierig. Aber wenn man quasi wie aus einem Auge rausguckt, dann geht es noch ganz gut, ne?
Okay.
So die Theorie.
Ja, okay. Ne? Ja, ist in Ordnung. Ich sag halt, für mich war es halt irgendwie so ein bisschen unplausibel, aber ich find's in Ordnung, wenn du mir hier so eine Begründung gibst und du sagst, das kann so funktionieren. Ist geschluckt.
Genau. Ich hab ein TÜV-Stempelchen draufgeklebt, genau. Das bleibt jetzt so.
Genau. Das ist geprüft und das funktioniert. Das ist Tanja approved. Also, so
Worte. Ich habe nur wiedergegeben, was ich erfahren habe. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte finde ich halt einfach nur, dass sich überhaupt jemand Gedanken drüber gemacht hat. Genau. Also ich meine, man hätte das ja auch alles einfach weglassen können und sagen, ja, wir fliegen da so durchs All. Ja. Und
das ist die Stärke von Star Trek.
Unglaublich, ja, was wir hier alles erzählt bekommen. Eins aufs andere, ein Steinchen zum anderen, ne? Dann denken wir uns noch das aus und noch das aus und das ist vielleicht ein bisschen schwierig und dann brauchen wir noch was zum Ausgleich und so. Genau. Also was sich hier alles ausgedacht wird, ist wirklich unglaublich schön auch.
Ja, genau. Es ist so eine richtige Tiefe an Informationen. Wir hatten vorhin ja schon über Sabotage gesprochen. Es gibt ja aber auch noch eine andere Form von Sabotage, nämlich indem man Informationen weitergibt. Was könnte man denn an Informationen über den Schild nach außen geben, was stören könnte oder was dagegen wirken könnte?
Ja, nicht gerade stören, sondern das Gegenteil, ne? Die Schildfrequenzen, die sind hoch und heilig, ne?
Genau, und die werden sicherlich nicht auf irgendeinem Bildschirm zu sehen sein. Nein, aber ich meine, in einem Kriegsschiff, ne? Das, also jetzt beispielsweise.
Ist das ja kein Kriegsschiff?
Nein, Moment. Ja. Ein Schiff, eine Fregatte auf hoher See.
Ja.
Da sind Waffen an Bord, da sind Funkfrequenzen, die irgendwo auch notiert sind und die möglicherweise auf irgendeinem Bildschirm zu sehen sind. Ja, man geht davon aus, dass, gut, in diesem Fall ist es ein Kriegsschiff, man geht davon aus, dass dort kein Spion an Bord ist, der diese Informationen weitergibt. Aber ja, wir befinden uns an Bord der Enterprise D auf einem Schiff, da sind sehr viele Zivilisten an Bord und da gebe ich zu, wenn das irgendwo zu sehen ist, in irgendwo meine ich halt irgendwo auf dem Schiff, dann wäre es kritisch. Aber wir sprechen hier von der Brücke, auf die eben ein Zivilist einfach nicht, normalerweise nicht einfach Zugriff hat.
Ja, außer man geht in visuelle Kommunikation und zoomt etwas ran. Aber nein, wir sind ja hier, also ne, das Ganze spielt ja in einer Zeit.
Ach du, jetzt weiß ich, was du meinst. Das heißt, auf den Schirm und die sehen das auch und man sieht den Gegner, ich mache jetzt mal so eine Wischgeste, man sieht den Gegner, wie er das vergrößern Geste im Call
das
macht.
Das gab es halt in den 90er Jahren noch nicht, ne? Und man konnte sich nicht vorstellen, dass wir irgendwann die Displays lesen können.
Genau.
Also konnte man sich auch nicht vorstellen, dass wenn zum Beispiel Lursa und Betoa auf dem Hauptbildschirm sind, dass die irgendwann so eine Wischgeste machen und sich hinten durchlesen, zur Maschinenkontrolle hinten auf dem Display steht. Aber nein, das konnten sie ja tatsächlich auch nicht. Sie haben Geordis Visu angezapft und haben da eben die entsprechenden Informationen rausbekommen und so konnte ja die Enterprise D schwer getroffen werden, was ja dann ihr Ende eingeläutet hat. Ne?
Genau, die hätten sowas sagen können, wir treffen uns im Entenraum, ne? Was man eben vorher normalerweise nicht hätte sehen können. In der Tat, ja, okay. Also, das sind kritische Systeme und die werden halt auch nur da angezeigt, wo normalerweise keiner Zugriff hat. Okay, gebe ich zu.
Ja, also war jetzt, ich sag mal schon, es war schon so ein bisschen wie, wenn man irgendwie hinter sich ein Post-it klebt mit seinen
Passwörtern.
Passwörtern, ne? Und dann geht man damit dann in den Zoom-Call und, und die anderen so, ah, interessant, 1, 2, 3, 4 ist das Passwort, ah, ja, Also, ja, na gut, okay, also ja, aber Schildfrequenzen und so weiter, das ist halt ein Thema, ne? Ja. Denn, um durch die Schilde zu kommen mit irgendwas, mit einem Shuttle zum Beispiel durchzufliegen oder mit einem Torpedo durchzukommen, muss man eben wissen, auf was für einer Frequenz diese Schilde, ja, wie soll man sagen, moduliert
schwingen,
sind.
Schwingen.
Schwingen.
Genau. Und du hast gerade schon dieses moduliert gesagt. Ich glaube, wir sind uns jetzt irgendwie nicht, oder konnten uns diesen ganzen Fakten irgendwie nicht so gut nähern, dass wir am Ende gesagt haben können, ach okay, so funktioniert's. Es gibt ja so ein paar Sachen, die genannt werden. Es wird Frequenz genannt, okay? Frequenz ist Durchgänge pro Zeit, ja? Phase. Da an dieser Stelle ist es nicht ganz klar, was gemeint ist. Es könnte auch die Wellenlänge sein und somit die Frequenz. Es gibt Modulation, wo wir uns gerade vorher drüber unterhalten hatten und möglicherweise ist das die Veränderung der Frequenz pro Zeit. Das heißt, die Modulation ist ein wiederkehrendes oder vielleicht eben zufällig neu generiertes Frequenzmuster. Aber auch diese Modulation kann scheinbar weitergegeben werden. Das ist wahrscheinlich dann so wie so der Enigma-Code, der weitergegeben wird, um eben die Kommunikation zu entschlüsseln. Und diese Kommunikationsentschlüsselung würde dann eben bewirken, dass derjenige seine Waffe so einstellen kann, dass er voraussehen kann, wie die Schilde moduliert werden.
Oh Gott, genau, schwieriger Satz. Also so war das ja quasi bei dem schlimmen Tag für die Enterprise-D. Richtig. Genau. Dass man die Frequenzen rotiert oder willkürlich irgendwie sich ändern lässt. Und so ähnlich ist es ja quasi auch bei diesen persönlichen Schilden der Borg, ne? Ja. Dass die sich dann irgendwann quasi auch der Waffenfrequenz anpassen, der Phaser-Frequenz der Handphaser, ne? Und dass man die Handphaser dann ja auch entsprechend auf willkürlich modulierend irgendwie einstellt, damit man dann irgendwann hoffentlich im persönlichen Kontakt mit einem Borg dann da auch nochmal einen Treffer erlangt. Und genauso eben auch aufs Schiff, auf Schiffsebene, ne? Also dass Schiffe gegeneinander kämpfend.
Es gibt im einen B-Kanon, der das auch nochmal, also wieder aufgreift, der ist eigentlich eher C-Kanon, das ist ein Computerspiel zum Raumschiff Voyager. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, ihr wisst es natürlich, alle, die das hört. Es ist ein First-Person-Shooter. Und da gibt es eine Sondereinheit und die bekämpft unter anderem auch die Borg. Und da muss man eine Waffe relativ weit am Anfang des Spiels ergreifen und die heißt U-Mod oder U-Mod, der Universalmodulator. Und diese Waffe ist ein Phasergewehr, das aber eben die Frequenz universell moduliert und damit kann man wieder diese nach einiger Zeit geschützten Borg wieder bekämpfen. Mhm. Ja, also genau da ist eben dieses Thema auch nochmal aufgegriffen worden. Ja, Schildfrequenzen, Schildmodulation, Phase, anfangs für mich halt Technobabble, einige Sachen sind halt möglicherweise deckungsgleich, aber dieses mit dem Modulieren der Frequenz, die ja Geheimnis und so weiter, finde ich das wiederum plausibel und das funktioniert für mich, also dass das durchrotiert wird oder ja, zufallsgeneriert verändert wird.
Was wir dann nochmal sehen, zum Beispiel am Ende von Voyager im Endspiel, zweite Folge, dass Zukunfts-Janeway ein Ablativgenerator mitbringt und die entsprechenden Emittersysteme, also davon zumindest die theoretischen Pläne, sodass die Voyager-Crew das frühzeitig auf der Voyager installieren kann und dann damit quasi so ein ablatives Schild, also eine richtige Panzerung für die Voyager herstellen kann.
Genau, das ist jetzt kein Schild mehr, so wie wir es eben vorher sehen, sondern das ist halt einfach Materie, physische Materie, die, das kennt man halt auch, ich glaube, das hat man vorher in irgendeinem Batman-Film gesehen, da konnte dann das Batmobil auch so plötzlich in so einen Panzer verwandelt werden. Und so ähnlich ist es halt auch da. Das sieht gar nicht mehr so richtig nach der Voyager aus, sondern ist halt, ja, die Voyager-Form mit ganz viel Metall drumherum.
Genau, ja, ja. Ja, finde ich eigentlich eine spannende Lösung, ne? Mhm. Das basiert ja auch irgendwie mithin auf Borg-Technologie, meine ich, was Zukunfts-Janeway da mitgebracht hat und was ja dann unsere Voyager tatsächlich mit ins 24. Jahrhundert zurückbringt. Ja. Also zurück in den Alpha-Quadranten. Ja. Alpha- und Beta-Quadranten.
Die Borg scheinen für ihre Verhältnisse fast schon panisch zu sein. Denn die haben ja gar keinen Schnitt mehr gegen die Voyager, nachdem diese
diese Zukunftstechnologie ist ja natürlich auch extrem, ne? Mhm.
Ja, die ist, also da muss man dann fast schon wieder Angst haben, dass die Borg diese Technologie in die Hände kriegen, die werden unbesiegbar für unsere Verhältnisse.
Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe jetzt nicht noch mal die ganze Folge geguckt, aber weiß ich jetzt nicht unbedingt, nein. Okay, weil es ist ja auch noch Janeway und ein Virus und. Also da sind ja noch ganz andere Dinge dann.
Ja, okay, diese zwei Folgen machen halt ganz schön ein großes Fass auf, das muss man schon sagen. Also Zeitreise, Technologie aus der Zukunft, Virus und. Also das Borg-Queen, da ist so viel drin.
Ja, wir sehen nach und nach innerhalb von Star Trek halt die unterschiedlichsten Schilder auch, unterschiedlichste Systeme, mit denen haben wir uns jetzt aber gar nicht so beschäftigt, von wegen, was es da so alles gibt. Ich habe jetzt so eine Liste, temporale Schilde und, aber wir tun es schon so schwer mit dem regulären Schild. Womöglich kriegen wir von der Hörerschaft auch irgendwelchen Input, Dinge, die uns komplett durchgegangen sind oder ihr wisst es besser und könnt uns da noch etwas Nachhilfe geben. Dann gucken wir uns das vielleicht nochmal an, aber so erstmal war ich für... Also für den ersten Moment war ich genug irritiert.
Ja, also was auf jeden Fall uns durchgegangen ist, sind die Pferde. Denn am Anfang waren wir ja erstmal total ratlos, als wir aufeinander trafen und gesagt haben, ja, wie besprechen wir es? Ja, was geht's überhaupt? Also es ist halt, also ich war tatsächlich sehr, sehr ratlos, weil ich fest davon ausging, dass Deflektor und Schild absolut identisch ist und deckungsgleich ist.
Das und alles auf dem Kraftfeld basiert.
Genau. Richtig. Genau, ich habe nämlich ein paar Punkte, die ich auch noch aufführen würde. Aber bevor wir das machen, würde ich ganz gerne noch mal einen Blick oder den Schritt von der Enterprise D runtergehen und mal auf ein anderes, ja, ganz anderes Waffensystem gehen, würde ich fast sagen. Und zwar, ich würde gerne auf die DS9 wechseln, weil da liegt mir oder lag mir jetzt eben auch das Handbuch vor. Und da ist es, da sieht es halt auch noch mal ein bisschen anders aus. Und ich fand, weil das halt eine ganz andere Technologieherkunft ist, das ist ganz anders, das sind halt die Cardassianer, fand ich spannend nochmal zu erfahren, was wo dort ist. Und ich bin halt davon ausgegangen, okay, da ist ja dieser Ring um die Raumstation Terraignor herum, dieser Andockring, und da werden sicherlich die Schildgeneratoren dort drin sein. In erster Linie sind sie es erstmal nicht, sondern die sind direkt unter der Ops, also unter dieser Kugel, die, wenn man oben und unten im Weltraum übersehen kann, diese Steuereinheit, quasi das Cockpit, könnte man sagen, also die Brücke, ist dort, befinden sich so, ja, wie so Äste, die davon abgehen, so Ausleger. Und auf diesen Auslegern sind auf der Ebene 2 und 3 die Generatoren untergebracht, auf diesen drei Auslegern jeweils einer. Was ich spannend fand, denn dort zentral befindet sich erstmal das, was auch irgendwo einen gewissen Sinn hat, denn dort befindet sich ja die Schaltzentrale und die muss natürlich erstmal geschützt sein. Ja, aber es sind weitere Generatoren eben auf diesem Ring, wie ich es halt auch vermutet hatte, ringsherum. Dort befinden sich deutlich schwächere, ich muss das mal eben ablegen, Generatoren sind möglicherweise identisch mit denen auf der Galore-Klasse, was man erstmal wissen muss, eben dem Schiff, so einem fast schon tropfenförmigen Schiff der Cardassianer. Und, Moment, jetzt bin ich mal im Schauen, Sekundärsysteme für Schilde für kurze Reichweite sind in regelmäßigen Abständen rund um den äußeren Rand des Andocksrings installiert. Das heißt, ähnlich wie auch bei der Enterprise D sind es mehrere Generatoren, in diesem Fall auf dem Ring schwächere, die aber in so regelmäßigem Abstand angeordnet werden können, weil die Station auch riesig groß ist, die dann insgesamt ein großes Gitter an Schildkraft hinterlässt. Langer Satz. Jetzt zu Ende.
Okay. Genau, Schilde finden sich ja überall.
Genau. Okay. Genau, auf Terraignor ist es aber die Besonderheit und Besonderheit.
Deep Space Nine?
Auf Deep Space Nine, du hast recht, natürlich, klar. Befindet sich eben, weil es eben nicht mehr Terraignor ist, eben diese Energiezuleitungen, die für die Generatoren zuständig sind, die sind eben von der Sternenflotte aufgerüstet worden, was dem natürlich noch einen gewissen Vorteil bringt. Zumindest wird das so aus diesem Kontext heraus suggeriert. Ob das tatsächlich so ist, ob da irgendwie erhöhte Leistung ist, das wird mir nicht klar. Ja. Die Technik der Generatoren ähnelt dem kardassianischer Umweltschwerkraftnetzen, was immer das auch heißen mag. Aber das ist ja auch wiederum plausibel, weil auch da eine Graviton, also eine Schwerkraftfeldverzerrung um das, um die Station entsteht und damit eben halt diese Ablenkung, eben nicht Schildgegenkraft, sondern eben eine Ablenkungsfunktion stattfindet. Dann haben wir natürlich auch noch ganz viel Zahlen, Megawatt und so weiter. Damit müssen wir uns euch natürlich auch nicht
einmal, ne? Ja.
Ach so, ja, aber eine Sache, unterschiedlich zur Kühlung beispielsweise auf der Enterprise D ist, dass die Kühlung der Generatoren über Radiatoren und durch je zwei aktivflüssig Natriumkühlschleifen geschieht. Da habe ich mir gedacht, wie soll das denn aussehen? Natrium flüssig zu machen, dazu muss man Natrium heiß machen. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, ja, das könnte man machen, indem man diese Energie, diese Wärmeenergie in das Natrium leitet, um es dann flüssig zu machen, um es in einen Kühlkreislauf zu geben, wo dann eben diese Wärme über diese Radiatoren abgegeben wird. Am Anfang habe ich erstmal gedacht, kann ja eigentlich nicht sein, denn Natrium ist im flüssigen Zustand heiß, soweit ich mich erinnere.
Aber dann ist es ein schöner Kreislauf.
Genau,
ne?
Richtig.
Also, ja.
Mhm. Ja, also dann wird es plausibel. Aber erstmal habe ich gedacht, nee, das kann ja eigentlich nicht sein, das würde ja heiß sein. Ne? So viel zu DS9.
Hast du noch irgendwas anderes zu den Schilden?
Ja, in der Tat habe ich tatsächlich noch. Ja, ich möchte nochmal auf meine naive Vorstellung von Schilden nochmal eingehen. Für mich war es immer so, wir sehen diesen Ellipsoid, nachdem ein Strahl auftrifft. Für mich war es immer so, dass dort quasi eine Gegenkraft bewirkt wird. Also etwas, was dieser Strahlung oder diesem Torpedo, was auch immer, entgegendrückt. Wenn das denn so gewesen wäre, dann würde ich einen Generator, diesen Schildgenerator irgendwo hinstellen, der dann kugelförmig um diesen Generator eine Gegenkraft erzeugt. Das war meine Vorstellung dazu. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn diese Technik so funktionierte, würde innerhalb dieser kugelförmigen Installation würden ja auch Kräfte wirken. Das heißt, jemand, der sich innerhalb dieses Bereiches befindet und versucht, auf den Generator zuzugehen, würde von dieser Kraft zurückgedrückt werden. Er würde quasi dieses ganze Schiff würde vom Generator weggedrückt werden. Deswegen kann diese Vorstellung ja auch gar nicht funktionieren.
Und der Generator erzeugt ja auch die Energie, ne? Und das, was auch immer dieses Schild dann darstellt, das wird ja erzeugt von den Emittern.
Genau.
Und die sind auf der Hülle.
Ja, genau. Also das muss halt an einer ganz anderen Stelle projiziert oder erzeugt werden. Aber es ist ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. Ich hatte da, wegen dieser kugelförmigen Ausdehnung, hatte ich halt das Bild eines Hauses vor Augen. Das steht mitten im Schnee. Also es ist kein Iglu, sondern das ist ein ganz normales Haus. Die Umgebung ist verschneit und ich schalte meine Heizung an, die mitten in diesem Haus ist. Zuerst mal wird das Haus erwärmt und der Schnee auf diesem Haus taut ab und kommt auf an, wie heiß das Haus ist, wird wahrscheinlich kreisrund um dieses Haus der Schnee wegschmelzen. Und dann sieht halt den Rasen oder was auch immer da rum ist wieder. Wenn das der Fall wäre, dass das so funktionierte, würde aber auch, und das ist ja der Punkt, warum das in kreisförmig da rum ist, würde die Kraft nach außen immer weiter abnehmen. Das ist bei den Schilden ja aber offensichtlich nicht der Fall. Die Schilde sind an einer kugelförmigen oder einer ellipsoiden Form in ihrem Maximum und darunter wird eben keine Kraft gewirkt.
Also, wie gesagt, vielleicht nochmal, um es zu sagen, ne? Also wir haben ja nicht, der Generator erzeugt nicht das Schild, ne? Sondern es ist nur die Energie für das Schild. Die Energie wird weitergeleitet. Bla bla, wir haben es vorhin erwähnt, ja. Und wir haben Emitter auf der Hülle und die erzeugen dann die entsprechenden Felder, sag ich jetzt mal platt, ja, oder den Schild, genau. Ne? Genau, also jetzt stellen wir uns das vor mit dem Haus. Wir haben im Haus zwar die Heizung, meinetwegen in der Mitte oder wohin, wo auch immer, aber wir haben ja dann Leitungen zu den Heizkörpern. Und diese Heizkörper sind zum Beispiel, keine Ahnung, unter den Fenstern, an den Wänden. Und um die herum wird es halt entsprechend warm. Ja. Ne? Also,
aber auch da funktioniert dieses Bild, was ich gezeichnet hatte, von da geht kugelförmig in alle Richtungen beispielsweise, diese Kraft aus. Und das ist aber auch außerhalb des Schiffes nicht der Fall.
Aber die Heizkörper sind ja nicht außen am Haus, ne? Und das,
aber wenn sie außen am Haus wären,
wird nicht erzeugt, wie Wärme sich ausbreitet, ne?
Richtig, genau. Das ist das, was ich meinte. Denn Wärme breitet sich, kreisförmig in alle Richtungen aus und wird mit dem Quadrat der Entfernung zur Wärmequelle geringer. Ja? Das heißt, die Kraft würde nach außen immer weniger werden. Also so kann es definitiv nicht funktionieren. Das wollte ich zu meiner Idee zu diesen Schilden, die ich halt früher immer hatte, einfach sagen, weil das kann nicht so sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Es muss anders sein und deswegen ist diese Sache, wo wir gesagt haben, das Graviton, irgendwas bla bla, ist Technobabble, ja, aber es kann nicht so sein, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Es muss irgendwie anders sein, was ich zwar nicht verstehe, aber es wird mir zumindest mit diesem Techno-Babble plausibel gemacht. Und das finde ich sehr schön.
Gravitonfelder sind keine sich ausbreitende Wärme.
Ja, ohne Frage, ohne Frage. Ja, es ist ja aber auch nur, es ist nur eine Parabel gewesen, um zu verdeutlichen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dass da eine Kraft wirkt, die in irgendeiner Stelle ähnlich wie ein Traktorstrahl, der irgendwo hinstrahlt und dann da diese Kraft wirkt. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das wollte ich einfach damit nochmal verdeutlichen.
Genau, und was ich mit den Emittern sagte, ne, also die da die Schilde erzeugen von der Hülle aus, finde ich nochmal ganz schön, wenn man sich das nochmal anschaut, wie eben diese ablative Panzerung in der Voyager, also auch bei der Voyager in der finalen Episode dargestellt ist, sieht man richtig, wie diese extremen neuen Emitter, diese Aufbauten auf die Hülle draufkommen und sich dann von dort aus diese Panzerung aufbaut. Ich finde, das kann man nochmal schön sehen, ne? Das ist ja dann quasi analog zu dem sonstigen Schild, das wir sehen, das sich halt sonst nicht so plastisch für uns darstellt. Mhm.
Ach, und mir fällt natürlich noch eine Sache ein. Jetzt ganz zum Schluss kommt es nochmal. Nein, aber wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, dass von außen eintreffende Phaserschüsse Schilde durchdringen können, wenn sie denn die entsprechende Phase, Frequenzmodulation, was auch immer haben.
Oder Stärke haben.
Mhm. Genau, richtig. Dasselbe gilt für ausgehende Phaserschüsse. Um selbst Phaserschüsse bei erhobenen Schilden feuern zu können, denn diese Kraft wirkt an dieser Stelle, ne, müssen die eigenen Phaser, aber auch Photon-Torpedos, da ist es noch ein bisschen was anderes, aber da müssen die eigenen Phaser die entsprechende Einstellung, sag ich jetzt mal, Frequenz, Modulation, Phase, was auch immer, haben, um durchdringen zu können. Und die sind dann halt auch für uns relativ leicht zu machen. Wir sind auf dem Schiff, wir kennen, gehen genau diese ganzen Daten und können eben die Phaser darauf einstellen.
Genau, und auch genau diese, jetzt würde es auch noch hier passen, noch zu sagen, genau diese, ich sag mal ja, Frequenzharmonien zu wissen und auszunutzen, ist ja auch beim Scannen so, ne? Wir scannen nach außen, wir haben zwar gesagt, es kann ein bisschen schwieriger sein, wenn wir jetzt hier irgendwie alles quasi auf 100% laufen haben, aber wir können dann da trotzdem noch irgendwie rauskennen, weil wir eben auch genau diese auf der gleichen Frequenz schwimmen und die entsprechenden Harmonien eingestellt haben. Und einmal der verwegene Miles O'Brien nutzt das dann auch einmal, um durch Schilde zu beamen, was man ja sonst eigentlich nicht kann, ne? Also bei erhobenem Schild gibt's einfach eigentlich keine Möglichkeit, rein oder raus zu beamen.
Das ist gefährlich, Leute. Macht das nicht zu Hause.
Macht das nicht. Ja, genau. Also auch hier im technischen Handbuch gibt es dann nochmal die Erwähnung, dass laut Transporter-Betriebsrichtlinien das nicht zu empfehlen ist.
Tut es nicht, ne? Also wir haben es euch gesagt. Wir haben nur darüber gesprochen. Bitte tut es nicht.
Wir können nicht mehr als warnen.
Ja. Übrigens, das, was ich gerade über die Phaser sagte, oder eben das Durchtransportieren durch Schilde. Das gilt übrigens auch für Torpedos. Da funktioniert es natürlich auch ein bisschen anders, aber auch für Shuttle beispielsweise. Shuttle können diese Schilde durchdringen. Da hast du, glaube ich, auch gleich noch ein Beispiel, wie das halt auch spionagemäßig genutzt werden kann. Aber
ja.
Shuttle können diese Schilde durchdringen, wenn sie einen Schildfenster-Transponder haben. Also im Grunde wie der Transponder einer Katzen im Katzenhalsband, um dann die Katzenklappe zu öffnen. So ungefähr stelle ich es mir vor.
Ja, so ist ein schönes Bild. Und ja, und auch das Schiff selbst kann, oder also vom Schiff auf selbst kann man auch befehligen, dass das Schiff durchfliegen kann, auch wenn es diesen Transponder nicht hat. Mhm. Das haben wir einmal gesehen in der Rückkehr von Rolaren. Und da fand ich es eigentlich interessant, Picard muss nur sagen, ja, lassen Sie das Schiff durch. Wir tun so, als ob wir es nicht mitkriegen würden, weil Rolaren da eben dem Maquis vorspielen will, dass sie da quasi einen Schildschwachpunkt ausnutzt, so eine Lücke quasi ausnutzen will. Und dann wird sich aktiv entschieden, eben das Schiff durchzulassen. Das finde ich interessant, ne? Einfach ja. So, dass diese Durchdringung dann möglich ist.
Ja, er sagt, lassen Sie sie durch. Und wenn ich mich recht erinnere, ist die Situation so, dass man den Schild sieht, während das Schiff hindurchfliegt. Offensichtlich kann man bei aktivem Schild irgendwas tun, dass das Schiff da durchpasst oder durchgelassen werden kann.
Ja, und ohne, dass sie jetzt zum Beispiel aktiv die Schildfrequenzen hinschicken, dass die sich da irgendwie anpassen oder ausweisen. Ne? Also hat man irgendwie von innen heraus das erlaubt.
Ja. Wie auch immer die das gemacht haben.
Spannend. Dann vielleicht habt ihr uns ja viel noch dazu zu sagen oder irgendwas zu anderen Folgen. Meldet euch gerne zum Beispiel auf, ich fange heute mal mit Mastodon an. Aha. Dort findet ihr uns auf @trekkipedia@podcasts.social.
Oder ihr findet uns auf Twitter oder X, vielleicht wird es ja nochmal umbenannt, auf @trekkipedia.
Genau, oder besucht uns auf unserer Internetseite auf trekkipedia.podigy.io.
Genau, und da findet ihr alles, was ihr über uns wissen wollt, wenn ihr das nicht sowieso schon durch unseren Podcast wahrnimmt. Wir sind durch. Wir müssen jetzt nochmal schauen, was dann an Feedback kommt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt's ja auch wirklich was, unsere Wissenslücken, die ja jetzt in diesem Fall tatsächlich ein bisschen zahlreicher waren, weil es gab ja einiges, was sich widerspricht. Vielleicht noch ein bisschen füllt. Freue ich mich schon drauf. Dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
Genau. Danke. Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.